Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde mit mir, Fabian und ja, eigentlich Daniel, aber das hatten wir in der letzten Folge ja schon. Daniel ist aktuell ja unpässlich, dafür jetzt heute wieder ein hochkarätiger Stargast, um den quasi zu ersetzen. Teil unserer True Crime Family, immer wieder gern gesehen, quasi die rechte Hand hier in diesem Podcast. Steffen, was geht? Ja.
Ach, Fabiano, genau so will ich hier reinstarten an diesem frühen Sonntagabend. Ja, Daniel, machen wir uns nichts vor. Er ist einfach eine Memme. Wir wissen alle, dass morgen das neue Schuljahr losgeht. Und der hat wahrscheinlich so diesen Teacher-Blues. Ne? Oh Gott, die Sommerferien sind vorbei und morgen hat mich das Elend wieder. Ja. Aber da ist meine eigene Haut ja dick wie Büffelleder. Mich juckt das überhaupt nicht. Ich gehe morgen wieder arbeiten.
Und das, obwohl du die Schule wechselst zum neuen Schuljahr. Du kommst morgen in ein ganz neues Umfeld und trotzdem bist du hier kalt wie Eskimo-Pisse und springst hier quasi ein und ersetzt Daniel.
Ja, die Alten konnte mich nicht mehr ertragen. Nein, das stimmt natürlich nicht. Wir sind umgezogen. Ich bin nicht mehr der Sauerland-Korrespondent. Ich bin jetzt, weiß gar nicht, wie man die Gegend hier nennt. Ich glaube, es ist der Hellweg.
Ja. Aber es gibt auch True Crime da haben wir schon mal drüber gesprochen, gerade in deiner Ecke da.
Ja. Vor allem die Leute, die erfolgreich Crime begangen haben, die wohnen gar nicht mal so weit weg von hier. Da, wo die Zäune hoch sind und leicht gewölbt sind, das ist alles nicht so weit weg.
Ja, ich grüße euch natürlich alle schön von Daniel, dich natürlich auch, Steffen. Ja, wie gesagt, der ist aktuell so ein bisschen unpässlich. Genau, der Schulstart spielt da eine Rolle. Da kollidieren bei ihm gerade so ein, zwei verschiedene Verpflichtungskomplexe, sodass er einfach zeitlich sehr, sehr eingeschränkt ist und das momentan nicht schafft. Aber ich tue mein Bestes natürlich in Absprache mit ihm, um trotzdem den Output hochzuhalten. Und deswegen, letztes Mal Flo, heute Steffen, am Mittwoch die gute Lorna. Also wir machen das quasi hier so in unserer Family aus. Und
Da muss die komplette Ersatzbank ran, oder?
Die komplette Ersatzbank wird hier durchgenudelt quasi.
Lieber Daniel, ich habe natürlich allerhöchstes und vollstes Verständnis für deine Pässlichkeit. Ich versuche, dich einigermaßen würdig zu vertreten und wünsche dir so ganz kollegial einen wunderbaren Start morgen. Ich musste das ja irgendwie retten.
Wünschen wir doch allen Lehrerinnen und Lehrern, die morgen ins neue Schuljahr starten in Nordrhein-Westfalen oder sonst wo, einen guten Schulstart. Also morgen, die Folge wird heute, also an diesem Montag, wo der Schulstart ist, wahrscheinlich hochgeladen werden, also startet. Ich hoffe, ihr seid heute alle gut gestartet.
Ja, in den allermeisten Schulen ist es ja so, dass dann erstmal Montag, Dienstag Konferenzen stattfinden. Für die Schülerinnen und Schüler geht es Mittwoch los, falls uns da welche zuhören hören sollten. Denkt immer dran, das Allerwichtigste ist, in der Schule keinen Dachschaden zu kriegen. Alles andere ist, das meine ich ernst, alles andere ist egal. Ne? Ein bisschen anstrengend und so, aber wichtig ist, keinen Dachschaden kriegen.
Ja, und es gibt durchaus Lehrer, die einem den Dachschaden verursachen können. Ich hatte da echt so ein paar, ich muss sagen, ich hatte sehr viel Glück mit meinen Lehrern, aber ich hatte auch so ein paar Exemplare dabei, die wirklich grauenhaft waren. Also,
ja, ich glaube, die Erfahrung haben alle gemacht. Ne? Gab immer ein paar brauchbare und ein paar weniger brauchbare. Das ist so.
Ich hatte so eine Französischlehrerin auf der Realschule, die hat mich abgrundtief gehasst. Das war so 1,58 Meter pure Boshaftigkeit, diese Person. Und die hat einfach, irgendwie all ihre negative Energie darauf konzentriert, mich zu hassen. Das war, ich weiß gar nicht warum. Also,
aber das ist witzig. Französisch war ja mein erstes Abiturfach und ich hatte genau die gleiche Lehrerin, also nicht natürlich nicht die gleiche, aber den gleichen Typ Französischlehrerin. Wir haben immer Le Petit Général gesagt. Aber was man so im Nachhinein dann immer denkt, man hat echt eine Menge gelernt bei ihr.
Ja gut, das sind ja oft die Lehrer, die so, wie soll ich sagen, eher so ein bisschen unliebsam sind, eher so ein bisschen schleifermäßig, da bleibt dann doch viel hängen. Ne? Wobei, mich haben immer eher so diese Kumpellehrer gekriegt, also die ich auf so einer privaten Ebene auch respektiert habe, die mich irgendwie auch so ein bisschen haben machen lassen. Da konnte ich dann viel von annehmen. So, ich hatte, keine Ahnung, ich hatte einen Deutschlehrer der 11. Klasse, der meinte dann so, ja, okay, du hast hier Freifahrtschein, du kannst machen, was du willst. Ich sehe, du hörst Musik während dem Unterricht, du hast immer einen Kopfhörer drin, du liest irgendwie Bücher und Zeitschriften unterm Tisch, aber wenn man dich dran nimmt, dann hast du trotzdem immer die richtige Antwort. Du kannst machen, was du willst, so ist egal.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also ich war mit meinem damaligen Englisch-LK-Lehrer bei Bruce Springsteen. Also der hat irgendwie mitgekriegt, oder ich hatte mitbekommen, dass er dahin fährt. Und dann habe ich auch salopp gesagt, so ja, cool, kann ich mit. Und dann, ja klar, kein Problem, wir haben noch einen Platz frei und wir haben noch ein Ticket übrig. Und ich so, okay, meinst du das ernst? Wow. Aber war ein cooler Abend.
Ja, geil. Geil. Ja. Aber wo wir gerade bei Lehrern sind, ich meine, du bist jetzt zufällig Lehrer, das ist dein Berufsfeld. Ich habe so eine kleine Frage, die vielleicht auch schon mal so einleitend auf den heutigen Fall abzielt. Warst du als Kind interessiert an dem Berufsfeld deines Vaters und hast da ab und zu mal reingelunzt und hast dir vielleicht auch vorstellen können, in seine Fußstapfen zu treten, oder ist das für dich gar nicht in Frage gekommen?
Nee, null. Also mein Papa hat Zeit seines Lebens bei der Post gearbeitet, was ich immer cool fand. Also eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen ist, wenn Papa mit dem Postbulli bei uns in die Straße reinfuhr und ich irgendwie nicht im Kindergarten war oder so. Und dann durfte ich zu Papa ins Postauto und wir sind dann so die Schleife gefahren, also unsere Straße hatte wie so eine Schleife. Und am Ende bin ich wieder ausgestiegen. Das fand ich extrem cool, aber ich selber habe nie drüber nachgedacht, bei der Post zu arbeiten.
Ja. Verständlich. Also es wäre jetzt auch nichts für mich. Ich glaube, das ist ein Job, der so eine gewisse, wie soll ich sagen, meditative Komponente haben kann, weil es halt oft auch sehr gleichförmig ist und viel Bewegung auch eine Rolle spielt. Ich kann mir vorstellen, es gibt Menschen, denen gibt das was, aber für mich wäre es auch nichts.
Ich glaube, dass sich der Beruf vor allen Dingen unglaublich gewandelt hat. Ne? Also mein Papa war noch einer der sogenannten Postbeamten. Mit einer ganz anderen Stellung, glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass so Leute bei der Post, ähnlich wie vielleicht so Leute, die bei der Eisenbahn waren oder so, dass die ein bestimmtes Ansehen hatten. So, und ich meine, die gibt es ja kaum noch. Ne? Also wir kennen im besten Falle unseren DHL-Fahrer und der ist im besten Falle ein cooler Typ oder DHL-Fahrerin. Aber so, dass... Also ich glaube, die waren auch ganz froh, als die Landesbeamten dann alle, als sie die dann alle in Ruhestand schicken konnten. Ich glaube, die waren recht teuer und dann gab es irgendwelche Hilfskräfte und so. Und ja.
Ja, also die DHL-Fahrer und auch den DPD-Fahrer hier, die kenne ich und mag ich auch. Das sind auch immer so die gleichen. Andere Versanddienste als die würde ich persönlich auch nicht nutzen. Das ist dann oft irgendwie, das sind dann Leute, die echt so super unterbezahlt sind und die, glaube ich, auch keinen so coolen Joballtag haben wie so ein Oldschool-Postbeamter auf jeden Fall.
Ja, was halt cool war, ist, wenn Papa manchmal abends dann nochmal zum Postamt gefahren ist, um den nächsten Tag vorzubereiten, da durfte ich manchmal mitfahren und das war super cool. Dann, ich habe so ein Bild in meiner Erinnerung, dass es schon dunkel war und ich tippe mal, das war Winter oder Herbst oder so und dann sind wir in dieses spärlich beleuchtete Postamt rein und man ist so dahin gegangen, wo die ganzen Briefe, und damals waren halt viel, viel weniger Pakete als heute natürlich, und dann war das für mich unvorstellbar, wie dieses System funktioniert, ne? Dass diese Briefe da alle vorsortiert wussten, dass das damals alles noch per Hand erledigt worden, fand ich schon faszinierend, aber es hat am Ende nie gereicht, um zu sagen, die Post, das wird mein Arbeitgeber. Wie ist bei dir?
Ähnlich. Also ich fand den Job von meinem Vater ganz cool. Der hat ja so Montage gearbeitet. Der hat so Fördertechnik gebaut. Also auch so Hochregallager beispielsweise. Also sowas, wo bei großen Versandhandeln oder irgendwelchen Großmärkten hast du dann so riesige Hallen, die dann so, weiß ich, 100 Meter lang, 40 Meter hoch, und dann hast du links und rechts Regale und in der Mitte fährt auf einer Schiene dann wie so ein Gabelstapler, nur auf einer Schiene, der halt quasi hoch und geradeaus fahren kann. Der hat halt sowas gebaut, aber auch so Bergbautechnik und auch so diese Garagen, die so diese verschiedenen Ebenen haben, die so absenkbar sind, weißt du? Und das war schon cool. Aber ich hatte nicht das technische Verständnis als Kind, auch nicht das Interesse, deswegen konnte ich mir das nicht vorstellen. Ich wusste, der verdient gut, das fand ich interessant. Ich wusste, der ist oft im Ausland, das fand ich interessant. Ich habe ja aber öfter auch mal Tage mitgearbeitet, oder der hat mich öfter mal mitgenommen und ich habe dann gesehen, wie hart diese Tage sind. Deswegen war das für mich eigentlich als Kind eher uninteressant. Es war natürlich cool, diese Gefährte zu fahren so als Kind, ne? Aber keine Ahnung. Wie gesagt, das wäre nie ein Job gewesen, der für mich in Frage kam, tatsächlich.
Ich finde das ja so total spannend, wenn Kinder so bewusst das erste Mal in so eine Erwachsenenwelt reingucken. Und Arbeit, voll. Arbeit ist erwachsen, also ne, ist ja Erwachsenenwelt. Also das ist immer spannend, wenn man so plötzlich sieht, was treiben die den ganzen Tag und wo kommt das Geld her, was ich dann ausgeben kann, als Kind vielleicht.
Ja, ich habe das schon mal erzählt. Ich glaube, ich war 10, 9 oder 10, als ich das erste Mal mitgenommen worden bin. Das war eine Nachtschicht, das war eine Wartung. Also das war wirklich nur eine Nacht an einem Ort. Irgendwie so ein paar Stunden von unserem Haus entfernt. Also jetzt auch kein großer Akt. Und ich dann quasi so eine Nacht komplett mitgearbeitet habe, weil mein Vater meinte so, du kommst jetzt heute Nacht mal mit. Ich zeige dir jetzt, wie das Geld verdient wird, auch so im Hinblick darauf, was man dann so für Wünsche hat und dass man einfach einen Bezug zu Geld bekommt. Ne?
Ja.
Und das war auf jeden Fall ein gutes und wichtiges Erlebnis und ich finde, dass das Kindern generell ganz gut tut, so ein bisschen so ein Verhältnis zu Geld auch zu entwickeln, auch zu sehen, wie wird das verdient, ne?
Ja, nicht nur zu Geld, sondern auch auch zur Arbeit. Ne? Weil ich meine, wir können das alles drehen und wenden, wie man will. Am Ende des Tages kommt man besser über die Runden, wenn man so ein bisschen Geld in der Tasche hat.
Safe,
und
ja.
Das Geld in der Tasche landet da meistens eben durch Arbeit. Ne? Und
genau.
Dann so eine Vorstellung davon zu bekommen, was bedeutet das eigentlich da, jeden Morgen hinzugehen oder je nachdem, was für einen Job man hat, von mir aus auch nachmittags oder abends, ne, und dann da seine Stunden zu verbringen und ja.
Ja, und wie gesagt, es gibt halt einfach so super viele verwöhnte Kinder, die einfach auch denken, dass es normal ist, immer das Neueste zu haben, weil sie es nicht besser wissen. Ne? Das ist dann halt einfach auch Sache der Erwachsenen, der Erziehungsberechtigten, ihnen einfach so diesen Blick zu vermitteln, pass mal auf, die Sachen fallen nicht vom Himmel. Ne?
Ja.
Also ich habe das schon mal erzählt, so im privaten Umfeld, nicht im Podcast, glaube ich. Ich war vor einiger Zeit im, weiß nicht, Saturn oder Mediamarkt oder so und ich weiß gar nicht, wonach ich gesucht habe. Auf jeden Fall habe ich so ein Gespräch mitbekommen, so ein offensichtlich älterer Herr, der mit seinem Enkelkind scheinbar da war und der war so 12, 13 und scheinbar hatte er dem Enkel versprochen, ihm einen Fernseher zu kaufen, so ein natürlich so ein Flachbildfernseher, ne? Keine Ahnung, dann standen die halt so bei diesen Dingern, die so 30 Zoll haben, also so die überschaubare Größe, ne? Und der Junge wollte aber einfach so einen großen Fernseher haben, der aber deutlich über dem offensichtlich vereinbarten Budget lag, ne? Und ja, keine Ahnung, dann haben die so verhandelt und der Opa wollte halt nicht mehr ausgeben als Betrag XY, der Junge wollte was deutlich teureres haben, ne? Und dann hat er dann irgendwann sich wutentbrannt umgedreht, seinem Opa quasi entgegengeschmettert, Digger, dann fick dich, und ist aus dem Laden gestürmt. Und ich dachte mir, okay, ich wäre gebumst und gebraten worden, geklont, nochmal getötet und nochmal gebumst und gebraten, wenn ich so mit meinem Großvater gesprochen hätte. Plus, dem Kind muss man einfach zeigen, so ey, keine Ahnung, so 1000 Euro für einen Fernseher, die wachsen nicht auf dem Baum, weißt du, die müssen irgendwo herkommen. So, das ist einfach viel, viel Geld, Mann.
Ja, unvorstellbar. Also, das sind immer die Momente, wo ich wünschte, der Opa wäre hinterher gesprintet und hätte sich den Bengel geschnappt. Ne? Weil ich meine, was ist das? Ja, was ist das für eine Art und Weise? Also, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall relativ traurig. Naja, du kannst dir denken, dass diese Frage, die ich anfangs hatte nach dem Beruf deines Vaters, so ein bisschen so eine Fallrelevanz hatte. Aber auch nur so eine ganz geringe, denn das, ja, die Person, die hier im Mittelpunkt unseres Falles steht, ein 10-jähriger Junge, der strebt seinem Vater auf jeden Fall nach. Der hätte ganz gern dessen Fußstapfen später eingenommen. Der 10-jährige Juan Pedro Martinez, ein spanischer Junge aus der Region Sevilla, der ist 10 Jahre zu diesem Zeitpunkt, über den wir heute sprechen.
Mhm.
Ein in Spanien extrem bekannter Fall, bei Europol bis heute als einer der mysteriösesten vermissten Fälle Europas gekennzeichnet. Mhm. Also durchaus einer, der uns hoffentlich so ein bisschen zum Spekulieren
bringt. Okay, ich bin sehr gespannt. Mir sagt das natürlich gar nichts.
Das hatte ich gehofft. Und ehrlich gesagt auch ein bisschen vorhergesehen, denn es ist jetzt kein so ultimativ bekannter Fall, aber ja, ich finde ihn ganz spannend. Ich habe, Gott, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin. Ich weiß, bei manchen Fällen hat sich auch so diese Story bei mir eingebrannt, woher ich die quasi habe und wie ich darauf gekommen bin, aber bei manchen weiß ich es einfach überhaupt nicht mehr.
Was macht der Papa denn?
Ja, Papa André Martinez ist LKW-Fahrer. Durchaus ein Job, den ich als Kind total cool fand. Da gab es so eine Fernsehserie, die hieß Auf Achse.
Mega,
ja. Mit unter anderem Manfred Krug als LKW-Fahrer. Ja.
Habe ich geliebt.
Ja, und da hätte ich mir durchaus vorstellen können, so Langstrecken-LKW-Fahrer zu werden. Und ja, André Martinez lebt quasi den Traum des 8-jährigen Fabian ungefähr. Ist genau das. Gut, zu dem Zeitpunkt, wo der Fall spielt, da war ich noch keine 8. Da war ich, glaube ich, zarte 4, denn wir sind im Juni 1986, also schon gut 40 Jahre her das Ganze.
Mhm.
Ziemlich genau 40 Jahre sogar.
Mhm.
André Martinez ist einfach so ein typischer spanischer Arbeiter, der, wie gesagt, irgendwann so diese LKW-Fahrer-Geschichte für sich entdeckt hat und innerhalb Europas fährt, aber primär quasi längere Lieferstrecken auf der Iberischen Halbinsel, also Spanien, Portugal, abdeckt. Wenn es mal nicht anders geht, dann auch mal Frankreich, Deutschland, aber primär Iberische Halbinsel. Der wird so als, ja, also wie gesagt, es ist ja zu der Zeit immer schwierig, dann noch so zeitgenössische Leute zu finden. Und wir wissen alle, 80er Jahre, da gab es natürlich eine gewisse Berichterstattung, aber das ist natürlich in der Fülle überhaupt nicht vergleichbar mit heute, mit Social Media und True Crime Formaten, die dann Nachbarn und den Nachbarshund interviewen, um irgendwelche Informationen zu bekommen. Ne? Er gilt als hart arbeitender, hilfsbereiter Mann, der, abgesehen von seiner Arbeit, die er offensichtlich wirklich, wirklich geliebt hat, ja, dessen Leben sich eigentlich, abgesehen von der Arbeit, um seine Frau Carmen und eben den 10-jährigen gemeinsamen Sohn Juan Pedro dreht. Also der ist so der absolute Augenstern, aber auch die Ehe zu seiner Frau wird als absolut gesund beschrieben. Also die waren offen sehr, sehr gutes und einander unterstützendes Paar.
Okay.
Ja, Carmen ist Hausfrau und jetzt kannst du dir vorstellen, er als LKW-Fahrer, die waren nicht reich, aber die haben einfach ein vernünftiges Leben geführt und die waren bekannt dafür, so in ihrem Umfeld, ja, wie soll ich sagen, relativ wunschlos glücklich zu sein. Also die haben ein einfaches, aber zufriedenes Leben geführt, offensichtlich.
Ja, es hört sich ja bislang auch eigentlich nach einer ganz schönen Gemengelage an, ne? Also der Papa scheint seinen Job gerne zu machen. Die Mama mag vielleicht ihr Hausfrauendasein auch, wir wissen es nicht so genau, aber die haben den Sohnemann. Also klingt ja bislang erstmal nach einer runden Sache, aber ich fürchte, das bleibt nicht so, weil der Papa den Juan mal mitnimmt.
Oh ja, das ist sehr richtig. Also Juan ist super interessiert am Job seines Vaters sowieso. Der findet das total spannend, so LKW durchs Land zu fahren. Und sein Vater ist auch so ein bisschen sein Held, also wie das für Jungs oft ist. Also mein Vater war für mich auf jeden Fall auch so ein Held, also ein Held, zu dem ich wenig Zugang hatte. Dadurch, dass er so oft weg war, hatte der immer noch so ein Mysterium für mich. Und ich habe ihn auf vielen, also ich hätte mir mehr Präsenz gewünscht, aber trotzdem schaut man jetzt so zu seinem Vater auf und nimmt den als einfach was Besonderes wahr. Ne?
Ja, im besten Fall ist das so. Also ich kann das für mich auch so bestätigen. Ne? Also Papa ist bis heute, ist das halt der Papa. Ne? Und wenn, sage ich mal, so Familienverhältnisse auch intakt sind, dann ist das, glaube ich, auch was relativ automatisch kommt. Ne? Dass, dass Mama und Papa einfach toll sind.
Ja, also ja, ich kann das jetzt nicht für beide sagen, aber mein Vater war schon toll, ja. Meine Mutter war ja zeitlebens immer sehr, sehr schwierig. Das war immer ein schwieriges Verhältnis zu ihr.
Ja, aber das meinte ich ja gerade, wenn, also.
Ja, ja, ich weiß, was also, du meinst.
Ne, wenn, sage ich mal, alle mit ihrem Dasein und ihrer Rolle zufrieden sind und sich froh sind, dass die anderen alle da sind, dann würde ich schon behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder sagen, Mensch, es ist schön hier bei Mama und Papa, relativ hoch ist.
Aber wo ich gerade so darüber nachdenke, ist eine Sache, die mir wichtig ist, so für die Community, wenn ihr irgendwie Familienmitglieder habt, so wie ich meine Mutter das hatte, wo das Verhältnis eher so zerrüttet ist und ihr irgendwie denkt, da gibt es Dinge, die man gerne klären möchte oder, wie soll ich sagen, Themen, die man gerne mal an- und aussprechen möchte, dann tut das. Lasst euch nicht zu viel Zeit, weil ihr denkt, morgen ist auch noch ein Tag, denn ja, wie gesagt, meine Mutter ist ja aus relativ heiterem Himmel verstorben und ich dachte sehr, sehr lange, morgen ist ja auch noch ein Tag, wo ich Dinge klären kann, die mich gestört und belastet haben und diese nie geführten Gespräche sind jetzt mit ihr beerdigt quasi und auch die Chance darauf, also ich rate denen unter euch, denen es so geht, sehr, führt diese Gespräche, solange ihr könnt und guckt mal, ob ihr da nicht Dinge reparieren könnt, solange ihr könnt.
Ja.
Gut, hier in dieser Familie muss nichts repariert werden, die mögen sich, die verstehen sich. Juan Pedro ist schon so ein paar Mal mit seinem Vater auch im LKW mitgefahren, allerdings immer nur, wenn der so ja in der näheren Umgebung liefern musste, also noch keine Langstrecken. Aber wir sind in einer ähnlichen Zeit wie jetzt, das Schuljahr endet und der 10-Jährige hat irgendwie richtig gute Noten eingetütet und da beschließt André, ihn so ein bisschen zu belohnen. Der hat einen Job bekommen, eine Lieferung nach Bilbao zu starten, ins Baskenland. Und das sind so gute 8 Stunden Fahrt. Und er hat danach erstmal so ein bisschen Leerlauf. Und jetzt hat er sich überlegt, okay, der Kleine wünscht sich schon länger, mal eine längere Strecke mitzumachen. Und Carmen, seine Frau, war auch noch nie in Bilbao. Es wäre doch eine coole Nummer, wenn er die dann mitnimmt, beide auf der Fahrt. Dann haben die einfach diesen Trip gemeinsam und er kann so ein bisschen Städtetrip dann auch mit seiner Familie starten.
Mhm. Das heißt, es sollen alle Mann mit.
Genau, ja. Auch einfach so ein bisschen unter der Prämisse, mal so einen anderen Teil Spaniens kennenzulernen. Also das Baskenland ist ja so ein bisschen auch so eine Welt für sich. Die haben Baskisch quasi auch eine eigene Sprache, so ein bisschen wie Katalanisch, dann unten in der Barcelona-Region. Ne? Also hebt sich jetzt nicht so super krass vom normalen Spanisch, aber ist schon wahrnehmbar anders. So ein bisschen wie Hochdeutsch und Sächsisch. Nein. Also. Nein. Sächsisch wird irgendwann unsere Geheimwaffe. Ich habe jetzt gelesen, dass AI große Probleme hat, so Dialekte zu entziffern. Also wenn die Computer die Weltherrschaft übernehmen, dann müssen wir alle Bayerisch oder Sächsisch reden, damit die uns nicht verstehen.
Ja, ich tippe auch, dass der gesamte hochdeutsche Bereich ist verloren. Ne? Sagen wir, wie es ist.
Sagen wir, wie es ist.
Ja. Aber Sachsen und Bayern, ja, das könnte. Und Schwabenland.
Schwabenland, ja. Ja.
Wenn die loslegen, versteht man wirklich nichts. Ich hatte mal ein Campingerlebnis, wo ich immer beim Abwasch eine Dame aus der Nähe von Stuttgart getroffen habe. Und die hat mir beim Abwasch wirklich viel erzählt, aber ich habe einfach wirklich nichts verstanden. Und irgendwann war ich so genervt, dass ich ihr das auch genauso gesagt habe, dass ich gesagt habe, es geht mir auf den Keks, aber ich verstehe sie einfach nicht. Und danach hat sie nie wieder irgendwas zu mir gesagt. Also Schwäbisch, ne? Das ist schon eine harte Nummer.
Ich war 2004 mit meinem Vater in Thailand, Vietnam und Kambodscha. Wir haben so eine Rucksacktour gemacht. Und in Kambodscha waren wir dann Teil von so einer Reisegruppe. Und da war auch ein junges, sehr sympathisches Paar aus Sachsen dabei. Und die haben sich so mit uns unterhalten am Anfang. Und dann hat mein Vater dann einfach so gefragt, wo aus Sachsen kommt ihr denn her? Und dann haben die das halt gesagt. Und dann kam so eine halbe Stunde später der junge Mann und meinte dann so, jetzt muss ich immer mal fragen, woher weißt du denn, dass wir aus Sachsen kommen? Und seine Freundin hatte schon so Tränen in den Augen, meinte so, manch, das hört man doch so, keine Ahnung. Aber das war schon sehr, 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 sehr lustig, dass er das auch einfach nicht so für sich gecheckt hatte.
Ja, sehr schön.
Ich finde Dialekte und so finde ich total spannend. Ich finde, das hat auch oft was Gemütliches, so diese Mundarten und diese Dialektiken, so keine Ahnung.
Ja, das ist so.
Ja. Na gut, also die Familie möchte also dann nach Bilbao fahren. Das ist eine relativ schöne Strecke. Damit fährst du quasi einmal so komplett durch Spanien durch. Da erlebst du auch landschaftlich unheimlich was. Also auch so ein bisschen karge Schönheit und auch bergig und so weiter. Naja, und so entschließen die sich quasi die Nacht durchzufahren, weil nachts natürlich immer weniger Verkehr ist. Und brechen am 24. Juni 1986 gegen 6 Uhr abends auf. Es ist keine alltägliche Lieferung, die André da in seinem Truck transportiert. Er fährt diesmal einen Tankwagen, in dem sich 5000 Gallonen Schwefelsäure befinden. Also durchaus auch eine große Menge. Ich glaube, eine Gallone sind 3 Liter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe es jetzt gerade nicht umgerechnet. Also 15.000 Liter müssten da ungefähr drin sein. Das ist schon ordentlich.
In der Regel passt in so einen Tankwagen ein bisschen was rein. Also, ja, da werden schon einige Liter sein.
Ja. Das ist so ein bisschen spannend natürlich, also er will die Nacht durchfahren, damit das für den kleinen Juan Pedro auch nicht so super langweilig wird, damit er auch einen Teil der Strecke schläft und für so einen Jungen ist es natürlich auch total spannend oder für so ein Kind einfach auch mal so eine Nacht so ein bisschen länger wach zu bleiben, so nachts zu fahren, fand ich als Kind immer total spannend, wir sind auch immer nachts irgendwo hingefahren, ne? Richtig cool, aber wie du dir vorstellen kannst, wird diese Fahrt in einer Katastrophe enden, die werden nicht in Bilbao ankommen und das Ganze wird zu einem sehr heiß diskutierten Mysterium werden.
Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich habe gerade mal überschlagen, wenn die so gegen 6 losfahren, 8 Stunden Fahrt, vielleicht ein bisschen Pause zwischendurch, dann müssten sie ja eigentlich am frühen Morgen irgendwann ankommen in Bilbao. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wenn du sagst, dass sie da nie angekommen sind, wie sich diese Fahrt so entwickelt und was da passiert.
Ja, die haben auch ein, zwei so Stopps gemacht. Also die hatten, glaube ich, eingeplant, so zur Mittagszeit, zur frühen Mittagszeit in Bilbao zu sein. Und anfangs geht auch eigentlich alles gut. Am 25. Juni, also am nächsten Morgen gegen 5 Uhr, da wird der LKW in der Nähe von Madrid, nördlich von Madrid, in der sogenannten Somasierra gesehen. Das ist so eine bergige Gegend, die ja sich durch krasse Berge auszeichnet, aber auch so ein bisschen waldig ist. So ein bisschen zu vergleichen mit diesen jugoslawischen Gebieten, in denen die Karl-May-Filme gedreht wurden, so von der Landschaft her.
Ah, okay.
Also so ein bisschen rau, aber trotzdem eine schöne Natur.
Ich habe gerade mal schnell die Spanien-Karte geöffnet, weil ich mir ungefähr vorstellen wollte, wie die Reiseroute verläuft. Ja, Madrid ist so ungefähr auf der Hälfte. Also interessant, dass sie da erst gegen 5 Uhr morgens sind.
Ja, damals war es, glaube ich, so, ich weiß nicht, wie die Autobahnen mittlerweile in Spanien ausgebaut sind, dass quasi irgendwie alles so über das Zentrum, also über Madrid gelaufen ist. Frankreich war ja auch lange von der Autobahn her sehr Paris-zentriert, obwohl Paris nicht unbedingt im Zentrum liegt, sondern außerhalb. Aber das hat man dann erst mit irgendwelchen späteren Bauarbeiten dann so ein bisschen korrigiert. Naja, wie auch immer, die sind jetzt also nördlich von Madrid. Du kannst ja Somasierra mal googeln, das ist dann vielleicht noch ein bisschen näher an Bilbao dran. Auf jeden Fall ist es näher an Bilbao dran.
Wenn man einmal Daniel gebraucht, ne? Ja, ist auch egal, ich gucke jetzt nicht mehr auf die Karte. Okay, so, 5 Uhr morgens wird der LKW gesehen.
Genau, die Familie fährt extra über den Highway 1, das ist so ein besonders schöner, der halt eben durch diese bergige Region führt, wo man einfach so, ja, einfach viel sieht von der Gegend, ne? Das ist eine zweispurige Straße, teilweise relativ serpentinig und auch kurvig. Und so landen sie um 5:30 morgens an einem Restaurant, an einer Tankstelle. Da wird ein bisschen Frühstück gekauft von André. Also er holt Kaffee und ein bisschen Gebäck, das er mit ins Auto nimmt. Aber also die verzehren das dann scheinbar auf der Weiterfahrt. Er ist der Einzige, der gesehen wird. Das ist vielleicht im späteren Verlauf nochmal wichtig. Gegen 6 Uhr verlassen sie diese Raststätte, also frühstücken scheinbar im Fahrerhäuschen, tanken und fahren dann weiter. Mhm. Der Wagen wird dann gegen 6 Uhr morgens, oder der LKW wird dann gegen 6 Uhr morgens an einem Stück weiter diesen Bergpfad gesehen und fällt da den ersten Autofahrern durch seine sehr, sehr rücksichtslose Fahrweise auf. Der scheint irgendwie relativ schnell zu fahren, der überholt so ein paar Autos auch sehr, sehr knapp, also fährt so, ja, einfach sehr, sehr rücksichtslos, verhindert ein, zweimal wirklich nur sehr knapp, dass er auch Autos touchiert oder trifft. Und das ist also sehr, sehr auffällig für die Leute und verschwindet dann quasi hinter so einer Bergkuppe um eine Kurve, sodass der aus Sicht von Leuten ist. Und die Autos fahren so hinterher und sehen dann irgendwann, dass der Wagen neben der Fahrspur auf der Seite liegt. Also scheinbar von der Fahrspur abgekommen, hat sich überschlagen und ist dann neben der Fahrspur in so einem Graben zum Liegen gekommen. Spätere Auswertungen haben ergeben, dass André ungefähr 140 km/h gefahren sein muss. Also auf der Strecke auch gerade mit so einem schweren Wagen absolut viel zu schnell. Mhm. Und scheinbar die Kontrolle verloren hat und dann einfach aus der Fahrspur getragen wurde, sich überschlagen hat und der Wagen kam dann einfach neben der Autobahn zum Liegen.
Ja, so wie du gerade die Landschaft beschrieben hast, also die Vorstellung, dass da ein gefüllter Tankwagen mit 140 herbrettert, also da braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass das nicht gut geht.
Nee, zumal ich weiß nicht, wie das in so einem Tankwagen ist, aber Flüssigkeit dann ja auch eventuell nochmal so ein Momentum erzeugt, wenn das dann so hin und her sich bewegen kann in den Tankwagen auch. Ne?
Ja.
Das wird auch eine Rolle gespielt haben. Vielleicht war er auch im Transport von flüssigen Gütern nicht so erfahren und hat dann da einfach das auch unterschätzt, wie dieser Tank reagiert. Das ist jetzt Spekulationssache, dazu habe ich auch noch nie irgendwas gefunden. So oder so, der Wagen hat sich dann offensichtlich überschlagen und liegt neben der Fahrspur. Schnell werden Rettungskräfte alarmiert. Und die treffen auch relativ schnell ein, Gott sei Dank, Feuerwehr, Autobahnmeisterei und freiwillige Helfer, weil der Tank leckt und die anhand von irgendwelchen aufgebrachten Warnungen auf dem Tank erkennen können, dass da Schwefelsäure transportiert wird, sind die jetzt erstmal damit beschäftigt, die auslaufende Säure irgendwie einzudämmen, denn es gibt weiter unten so ein Flussbett und die wollen verhindern, dass das ins Grundwasser zieht und auch in dieses Flussbett zieht, also die tragen quasi kontaminierten Sand, kontaminierte Erde, die wird weggebaggert, wird abgetragen, da gibt es so ein Bindemittel, wird eingesetzt, was man auch bei Öl, das austritt, verwendet, um diese Säure zu binden. Zeitgleich bergen Rettungssanitäter oder versuchen, die Insassen des LKWs zu bergen, aber die finden nur noch einen toten Mann und eine tote Frau in dieser doch sehr zerbeulten Fahrerkabine, können da nichts mehr machen. Also denen ist jetzt klar, okay, der Fahrer ist tot, der hatte scheinbar seine Frau dabei, beide tot, nichts mehr zu machen. Wir müssen uns darum kümmern, die Säure jetzt zu binden.
Okay, das heißt, es wurde nachgesehen, die beiden wurden gefunden und es war auch augenscheinlich so, da ist nichts mehr zu machen, die sind beide tot.
Genau, also das war relativ schnell zu erkennen. Die Fahrerkabine war auch sehr, sehr deformiert und die beiden also auch in so einem Zustand, dass man da jetzt kein Fachmann sein musste, um zu erkennen, da ist nichts mehr zu machen und so. Kümmert man sich jetzt darum, diese Chemikalien unter Kontrolle zu bekommen. Das ist ja auch eine reale Gefahr. Ne? Also wenn das jetzt alles 15.000 Liter da ins nächste Gewässer ziehen, Halleluja. Ne?
Ja, ich habe gerade mal schnell nachgesehen. Also ich bin kein Chemiker. Schwefelsäure an sich ist wohl erstmal nicht selbstentzündlich oder brennbar, aber mit Sicherheit auch nicht unbedingt das, was man im nächsten Fluss haben möchte. Ja, gut, ich kann mir das bildlich sehr gut vorstellen, wie dann eben da an dieser Unfallstelle damit begonnen wird, den Schaden von der Umwelt abzuhalten. Wahrscheinlich dann eben Ärzte nachgesehen haben, okay, ne, die Personen, die Insassen sind verstorben. Dann möglicherweise wird dann irgendwann der Leichenwagen kommen und Abtransport organisiert und so weiter.
Also es war tatsächlich so, um das kurz einordnen zu können, dass Leute von der Feuerwehr diese Leichen in Augenschein genommen haben und dann festgestellt haben, da ist nichts mehr zu machen und dann aber auch direkt mithelfen mussten, bei der Beseitigung. Also da wurde jeder Mensch gebraucht, sodass jetzt, man hat das gesichtet, man hat die in Augenschein genommen, okay, tot, wir helfen jetzt weiter, ne? Also die Leute waren komplett gebunden mit dieser Eindämmung von so einer möglichen Umweltkatastrophe da.
Ja, okay. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin einer dieser Feuerwehrleute, dann wäre ja mein erster Gedanke, dass ich davon ausgehen würde, okay, es hat einen tragischen Unfall gegeben, warum auch immer. Das ist ja erstmal vielleicht gar nicht klar. Ne? Ist da jemand zu schnell gefahren? Gab es einen technischen Defekt? Haben die Bremsen versagt? Weiß der Geier, kann ja alles Mögliche sein. Wird mit Sicherheit ein schlimmes Bild an der Unfallstelle oder in der Situation gewesen sein. Aber bislang ist es ja nicht so, dass man irgendwas in Anführungszeichen komisch findet. Also niemand weiß ja, dass da eigentlich noch ein Kind sein müsste.
Genau, das weiß erstmal niemand. Das erfährt auch erstmal niemand, weil man die Hinterbliebenen noch nicht informiert. Aber diese Aufräumarbeiten, die dauern jetzt eine Weile an. Und es ist natürlich klar, nachdem man dann quasi diese ganze Säure, nachdem man dieser Sache Herr geworden ist und die Gefahr gebannt ist und auch so ein bisschen der Verkehr wieder so weit geregelt ist, dass der wieder läuft, da macht man sich natürlich daran, die Leichen zu bergen, bevor man dann den LKW birgt. Also man möchte jetzt die toten Leute aus dem Fahrerhaus holen und die Feuerwehr birgt die beiden Leichen, die werden abtransportiert. Und während die Feuerwehr dann eben diese Fahrerkabine in Augenschein nimmt, da fällt denen auf, dass dort Kinderbücher liegen, offensichtlich Kinderkleidung und auch ein Kassettenrekorder, so mit Batterie betriebener, der so Kinderkassetten enthält. Und jetzt ist denen klar, dass da die Chance relativ hoch ist, dass da vielleicht auch ein Kind an Bord war. Also klar könnten die Sachen auch von einer früheren Fahrt da gewesen sein, aber es ist natürlich viel logischer, dass die jetzt an Bord sind, weil ad hoc ein Kind transportiert wurde. Und dann, klar, ergibt das natürlich auch Sinn, Vater, Mutter, dass die vielleicht das Kind mitgenommen haben. Ne?
Weißt du denn, also ich kann mir jetzt natürlich diese ganze, ich nenne es jetzt einfach mal Unfallstelle, nicht bildlich vorstellen. Also besteht denn die Möglichkeit, dass das Kind aus dem LKW geschleudert wurde und irgendwo ein Abhang runtergefallen ist? Also gibt es die Möglichkeit oder sind... Also weil die Scheiben und sowas, das wird ja alles kaputt gewesen sein, nehme ich mal an.
Ja, genau. Das ist, also es gibt natürlich Theorien. Es gibt eine Theorie, die auch immer wieder online aufkommt, dass die Eltern vielleicht den Unfall haben kommen sehen und das Kind dann aus dem fahrenden LKW geworfen haben, um es zu retten. Und der dann vielleicht verletzt irgendwo hingelaufen ist, quasi mit einem durch den Aufprall irgendwie eine Amnesie hat und nicht weiß, wer er ist und jetzt irgendwo unter einer anderen Identität lebt. Aber wenn ein 10-jähriger Junge bei 140 aus dem Auto geschmissen wird, dann geht er nirgendwo mehr hin. Also das ist...
Und so handlungsschnell kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand so handlungsschnell ist.
Davon also, mal abgesehen. Also das ist eine sehr abstruse Theorie. Aber wie gesagt, ich kann auch absolut davon ausgehen. Also wenn das so gewesen wäre, dann wäre dieses Kind auf jeden Fall auch gestorben. Ne? Also das ist...
Nochmal zu der Unfallstelle. Ist es denn so, also in meinem Kopf fahren die da irgendeinen Gebirgspass? Ist das
hinunter, genau.
Das ist so. Das heißt, es wird klassischerweise auf links oder rechten Seite wird es irgendwo eine Felswand geben und auf der anderen Seite der Straße ist ein Abhang?
Genau, es ist ein Abhang. Da ist dann ja der Wagen auch reingestürzt quasi. Also es ist so ein Graben einfach. Es ist eine Strecke, die aus dem Gebirge kommt. Da, wo der Unfall stattgefunden hat, ist nicht mehr jetzt so eine krasse Felswand, aber es ist halt so ein bisschen raffes Terrain rundherum und der Wagen stürzt halt in so eine Mulde neben der Straße. Und natürlich ist das jetzt auch Theorie der Polizei oder der Hilfskräfte, okay, das Kind könnte rausgeschleudert worden sein. Finden sie aber nicht. Also sie suchen die Gegend ab und finden da nichts, kein verletztes Kind und oder kein totes Kind, denn auch da wären ja die Überlebenschancen, seien wir ehrlich, eher gering. Ne?
Nochmal eine Frage zur Unfallstelle. Liegt der denn nah an der Straße oder ist das wirklich, sage ich mal, ein Höhenunterschied?
Direkt daneben.
Okay.
Direkt daneben. Also so, dass quasi, wie soll ich das beschreiben? Ich werde Fotos hochladen. Es ist quasi so, das ist eine Mulde neben der Straße und der LKW liegt da auf der Seite drauf, sodass die Straße ungefähr auf Höhe der Hälfte des Wagens ist.
Okay.
Also die eine Hälfte ist unterhalb der Fahrbahn und die andere Hälfte ist oberhalb der Fahrbahn.
Ist das unmittelbar vor oder beziehungsweise hinter einer Kurve? Weil ich mir gerade vorstelle, wenn der aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit aus der Kurve getragen wird, dann würde ich meinen, dann liegt er nicht direkt neben der Straße, sondern aufgrund der Geschwindigkeit und der Masse des LKWs müsste der weiter weg liegen.
Kurven gibt es da, ja. Es ist eine insgesamt sehr kurvige Strecke. Das ist so eine Stelle, die gerade aus einer Kurve rauskommt und so eine kleine Gerade bildet, bevor die nächste Kurve kommt. Also es ist eine kleine Gerade.
Okay. Dann
Ich denke,
hätte ich
also
jetzt, also wenn du
ich
mich
denke.
gefragt hättest, hätte ich gesagt, wenn er mit 140 durch die Kurve ballert oder lass es von mir aus so 120 sein oder so, dann liegt er nicht direkt neben der Straße. Also neben der Straße könnte ich mir vorstellen, dass er, wenn er, sage ich mal, ins Schlingern gekommen wäre oder sowas.
Ich denke, dass der, wie gesagt, das ist alles Spekulation, ne, weil es auch keiner richtig gesehen hat. Die Leute oben haben einfach nur gesehen, der ist rücksichtslos gefahren, der hat ein bisschen geschlingert, aber den Unfall selber hat keiner gesehen.
Okay.
Deswegen, ich gehe davon aus, der ist von der Fahrbahn getragen worden, quasi hat sich so halb überschlagen in diesen Graben hinein, hat sich vielleicht auch ein Stück weiter überschlagen, aber das Momentum hat nicht gereicht, um
Okay.
nochmal einen Überschlag zu machen. Und dann ist er wieder zurückgerollt und im Graben liegen geblieben, weißt
Okay,
du? So stelle ich mir das vor.
das Gelände hat ihn letztendlich gebremst.
Genau, ja,
Gut,
genau.
aber dementsprechend müsste der LKW dann auch aussehen, weil wenn du natürlich mit einer hohen Geschwindigkeit auf eine unbewegliche Felslandschaft fährst, dann gibt im Zweifel der LKW nach.
Genauso sieht der LKW auch aus, ja.
Okay, gut, okay.
Daher, wie gesagt, auch die Schlussfolgerung, okay, wenn da ein Kind drin war und rausgeschleudert worden ist, dann ist da wahrscheinlich nichts mehr zu holen. Man findet aber kein schwer verletztes oder totes Kind und stellt jetzt die Theorie auf,
Ist
dass es
man.
vielleicht von der Säure aufgelöst wurde. Denn Säure, gerade Schwefelsäure, kann Gewebe auflösen, kann auch Fleisch auflösen. Aber Experten sagen, ja, das kann relativ schnell gehen, je nach Zusammensetzung und je nach Konzentration der Säure. Aber Nägel, Zähne, Knochen, das würde lange dauern. Man würde auf jeden Fall Reste des Kindes am Unfallort finden und die hat man nicht gefunden. Also kann diese Theorie relativ schnell wieder verworfen werden.
Ja, wahrscheinlich würde sowas unter Laborbedingungen funktionieren, wenn man eine schöne Wanne hätte, wo man dann den Körper eintunken kann oder so. Aber in so einem Unfallszenario kann ich mir das auch nicht vorstellen.
Ja, genau. Und wie gesagt, es würde einfach für den kompletten Körper einfach deutlich mehr Zeit brauchen.
Willst du weitermachen oder darf ich Fragen stellen?
Du darfst natürlich immer Fragen stellen.
Okay, zurück zu den Autofahrern, die den LKW da gesehen haben, als er etwas unangemessen gefahren ist. Haben die Leute denn das Kind gesehen? Also konnte das irgendjemand sagen, da saß ein Kind mit dem LKW?
Ja, du stellst eine richtige Frage und du stellst eine Frage, die auch schon in Richtung einer der möglichen Theorien zielt, über die wir sprechen werden. Das Kind wurde während dieser Fahrt überhaupt nicht gesehen.
Wir können auch so
Und
tun, als ob ich die Frage nicht gestellt hätte und du
nein,
erzählst
das ist
einfach
schon okay.
weiter.
Das ist schon okay. Also ja, wir können eventuell auch uns mit der Frage befassen, ob Juan Pedro vielleicht gar nicht dabei war, ob es da vielleicht, wie soll ich sagen, familiär eine Tragödie gab. Aber es gibt auch noch andere Theorien, die das Verschwinden des Kindes auch so erklären. Aber da kommen wir noch zu.
Also meine Frage zielte halt dahingehend, weil ich überlegt habe, wer hat denn verlässlich das Kind zum letzten Mal gesehen und wann und wo war das? Weil du konntest ja jetzt relativ detailliert den Zeitablauf schildern und sagen, ne, die waren um 5 Uhr in der Nähe von Madrid und dann waren die um 5:30 Uhr an diesem Restaurant oder der Tankstelle. Aber ich habe es, glaube ich, in Erinnerung, dass an diesem Restaurant oder Tankstelle oder was auch immer das gewesen ist, dass da nur der André gesehen wurde.
Genau, der hat die Sachen geholt und hat die dann mit in die Fahrerkabine genommen. Die letzte bestätigte Sichtung war am Abend davor, als die losgefahren sind. Da hat quasi die Oma die Familie verabschiedet. So.
Okay. Mir
Also.
ist gerade übrigens aufgefallen, dass ich gänzlich überhaupt kein Talent habe, spanische Namen auszusprechen. Ich glaube, ich habe eben Juan und André gesagt.
Das ist niemandem aufgefallen.
Das tut mir leid, Daniel.
Wir sind ja hier auch unter uns und keiner hört zu. Das
Ach
ist
ja,
ja
richtig.
alles gut, ja.
Ah, okay, gut. Ja, okay.
Also Juan ist im Auto gewesen, das ist ganz klar, ja. Also der ist auf jeden Fall mitgefahren.
Er ist zumindest mit losgefahren.
Ja. Ja, eine Theorie, die immer wieder aufkommt, die jetzt auch die Polizei hat, ist okay, das Kind könnte herausgeschleudert worden sein durch die austretende Säure schwere Verätzungen und Verletzungen davongetragen haben. Dann durch Schmerz und Panik getrieben, den Abhang hinuntergerannt zu diesem Fluss, den man eben vor dem Eintreffen der Säure gerettet hat durch das Abtragen des Bodens. Und dann da vielleicht versucht haben, die Säure von sich zu waschen, in den Fluss gefallen, ertrunken, weggeschwemmt. Also das ist jetzt auch eine Theorie, die Polizei hat. Aber auch da muss ich wieder sagen, das würde ja bedeuten, dass er aus dem Auto geschleudert worden wäre und das überlebt hätte. Und das würde bedeuten, dass er mit schweren Säureverbrennungen nach der nach der Panik und dem Schock des Unfalls dann checken würde, okay, da unten im Tal ist vielleicht ein Gewässer, ich renne dahin, um die Säure abzuwaschen. Das ist ja schon auch sehr, sehr spezifisch alles, ne? Und das muss, und so Säureverbrennungen müssen natürlich auch unheimlich schmerzhaft sein. Das musst du als 10-Jähriger auch erstmal wegstecken und dann auch noch klar denken. Aber, genau. Aber auch da findet man nichts. Ne? Also man findet ihn da nicht am Gewässer, man findet auch Gewässer abwärts diese Kinderleiche nicht. Der ist also komplett verschwunden. Also klar, ich meine, Menschen in so Leben- oder Todsituationen, die tun teilweise seltsame und auch krasse Dinge. Ne? Also es ist nicht auszuschließen, dass der vielleicht so eine Säureverbrennung überlebt und dann irgendwie zum Fluss rennt, sich wäscht oder so. Ne? Und es ist gut, dass das überprüft wurde, aber es bringt halt einfach keine, wie soll ich sagen, es bringt keinen Fund.
Ja, natürlich ist das denkbar, dass er auf irgendeine Art und Weise das Ganze überlebt hat und dann sich von der ganzen Stelle irgendwie entfernt hat. Aber dann hätte ich vermutet, dass man ihn zumindest irgendwo, ja, obwohl ich weiß nicht. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass man ihn irgendwo wieder aufgabelt, aber je nachdem, wie verlassen diese Gegend ist, kann es ja auch sein, dass er erstmal in diesem Adrenalin, Schock, Panik irgendwie in der Lage war, sich ein bisschen wegzubewegen und dann hat aber irgendwann der Körper aufgegeben und dann liegt er eben nicht unmittelbar in der Nähe des LKWs, sondern vielleicht, keine Ahnung, einen Kilometer entfernt.
Ja, also die Gegend ist schon relativ einsam, aber es sind natürlich dann direkt, nachdem klar war, da ist ein Kind noch gewesen, relativ umfassende Suchmaßnahmen eingeleitet worden, auch aus der Luft, Hubschrauber. Man hätte das schon gesehen, ne? Oder man hätte ihn wahrscheinlich schon gefunden. Man sucht jetzt natürlich weiter nach ihm, man gibt dann auch so Vermisstenmeldungen raus, ein Telefonat bei oder mit der Großmutter von ihm, gibt dann auch Gewissheit, ja, Juan Pedro war mit im Auto, das ist nicht diese Sachen, die sind nicht von der früheren Fahrt, sodass man jetzt also davon ausgehen muss, dass da irgendwas bei dem Unfall passiert ist. Jetzt wollen die Behörden aber parallel erstmal klären, was ist da überhaupt passiert, warum gab es diesen Unfall, und die denken, okay, vielleicht sind die Bremsen kaputt gewesen, der Truck war schon ein bisschen älter, vielleicht gab es ein technisches Versagen. Und der Wagen wird komplett auf den Prüfstand gestellt bei der zuständigen Polizeibehörde. Allerdings ist da technisch alles einwandfrei. Die Bremsen sind super. Es gibt keine Probleme mit der Lenkung. Es ist also nicht erklärbar. Die hatten gedacht, okay, das ist ein erfahrener LKW-Fahrer. Vielleicht hatte diese rücksichtslose Fahrweise auch damit zu tun, es ging halt bergab. Vielleicht hat das Gewicht des Wagens irgendwie da eine Wirkung gezeigt, die Bremsen gingen nicht so gut, die Lenkung war vielleicht nicht gut und er konnte einfach nicht anders, als so rücksichtslos zu fahren. Aber technisch ist da nichts zu holen gewesen, also muss das wirklich von ihm so, ja, gewollt gewesen sein, in Anführungsstrichen.
Also ich kenne das aus den Alpen, dass bei längeren Bergabpassagen beispielsweise, wenn man mit seinem Auto unterwegs ist, den Wohnwagen hinten dran hat, dass man da wirklich eine Veränderung in den Bremsen merkt. Also die Bremsen sind während dieser Abfahrt, ne, da muss man wirklich gucken, dass man so ein bisschen, ja, so ein Gespür dafür entwickelt. Die Bremsleistung verändert sich. Es kann auch sein, dass es mal ein bisschen riecht. Ne, also gerade wenn man so eine längere Abfahrt hat, irgendwie von dann mit, keine Ahnung, 5-6% Gefälle oder so. Das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass gegebenenfalls einfach die Bremsen in dem Moment vielleicht nicht mehr ganz in Ordnung war. Aber ich bin auch am Ende kein Kfz-Mechaniker und vielleicht rede ich gerade auch Blödsinn, ich weiß es nicht. Aber ich bilde mir ein, dass ich das in den Alpen mal mit dem Wohnwagen hatte, dass, wie gesagt, während dieser Abfahrt sich die Bremsleistung verändert hat, aber danach wieder völlig in Ordnung war.
Ja, das kann man aber auch ausschließen. Also technisch ist der Wagen wohl eher sogar in einem sehr guten Zustand. Also das ist, aber du hast natürlich recht, solche Phänomene gibt es.
Und irgendwie so ein, keine Ahnung, verklemmtes Gaspedal oder so, dass er, nee.
Darauf deutet zumindest nichts hin. Kann ja sein, dass sich dann sowas vielleicht durch den Aufprall wieder gelöst hätte, aber darauf deutet nichts hin. Man wertet jetzt diesen Fahrtenschreiber aus, also Leute, die jetzt mit LKW nichts am Hut haben. Es gibt, ich weiß nicht, wie das heute wird das wahrscheinlich digital gemacht werden. Bei so alten LKWs, da gab es so eine Papierscheibe, die musste man in so einer Konsole einlegen im LKW und da wurden dann bestimmte Parameter gemessen. Also Fahrzeit beispielsweise, Pausenzeiten, damit man sehen konnte, die Ruhezeiten wurden eingehalten. Da wurden dann die Geschwindigkeiten erfasst, um zu gucken, okay, hat man sich an die Durchschnittsgeschwindigkeit gehalten, und Starts und Stops wurden dokumentiert. Also Polizei oder Zoll haben sowas dann immer ausgewertet, um zu gucken, wurden Ruhezeiten eingehalten, und natürlich für die Betreiber von so Spedition war das dann auch interessant, um zu gucken, ob ihre Leute halt wirklich die Arbeitszeiten vollbracht haben, die sie vollbringen sollten.
Und lass mich raten, der Fahrtenschreiber von André war einwandfrei.
Der war einwandfrei, der zeigte aber eine Besonderheit. Der zeigte, dass zwischen dem Verlassen der Tankstelle, wo man gefrühstückt hatte, und dem Unfall der LKW auf einer Strecke von 8 Meilen 12-mal angehalten hat. Und man kann diesen Grund einfach nicht finden. Also der hat ja einen gewissen Lieferdruck, der musste am nächsten Tag mittags oder an diesem Tag mittags in Bilbao sein. Mhm. Und man konnte sich nicht erklären, warum hält der in regelmäßigen Abständen, also 12-mal auf einer auch unspektakulären Strecke, wo jetzt auch ist, da gibt's nichts. Warum wurde so oft angehalten? Das ist jetzt also auch ein Punkt, der sehr, sehr seltsam ist für die Behörden.
Anhalten heißt zum Stillstand kommen oder auch wirklich Motor aus?
Zum Stillstand kommen, Motor nicht aus, aber halt zum Stillstand kommen und auch kurz stehen bleiben.
Okay.
Und es ist 6 Uhr morgens gewesen, also was zum Teufel macht man da auf einer relativ leeren Autobahn? Ja, vielleicht bleibst du mal irgendwie an einem Spot mal kurz stehen, weil da die Aussicht geil ist, ne? Aber nicht 12-mal auf 8 Kilometern, auf 8 Meilen, das ist sehr, sehr seltsam.
Die Menge kommt mir auch viel vor. Also jeder, der mal irgendwie mit dem Kind unterwegs gewesen ist, der weiß, dass man ab und zu mal angehalten hat, um beispielsweise zur Toilette zu gehen, und alle sind sich einig, nein, ich muss nicht zur Toilette, und 200 Meter später, nachdem er wieder losgefahren ist, muss das Kind, oh Wunder, plötzlich doch zur Toilette oder keine Ahnung, oder irgendwie der Müll stinkt und muss doch noch entsorgt werden oder so, aber 12-mal ist halt schon ein bisschen viel, ne?
Ja, absolut. Und dann muss man halt auch sagen, ich weiß nicht, ich glaube, dass mit so einem Tank jeder Start und jeder Stopp ja auch so ein gewisses Risiko birgt, weil das ja, wie gesagt, immer auch so eine gewisse Physik erzeugt, ne? Ich glaube nicht, dass man mit so einer Ladung einfach so oft grundlos halten würde.
Ja, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite denke ich, so ein Tanklaster ist genau dafür ausgelegt. Der soll genau
das. Ja, das stimmt.
Also der ist dafür konzipiert. Also ich denke nicht, dass das eine Gefahr ist, da anzuhalten oder also anzuhalten oder eben zu starten.
Ja, aber mein Gedanke ist immer gewesen, dass ich glaube, dass du froh bist, wenn du damit dann irgendwie so fährst und im Flow bist und nicht irgendwie extra da so immer wieder Stopp und Go. Aber ja, kann natürlich auch sein, dass das egal ist, das stimmt.
Also ich meinte halt gerade, dass man mit Sicherheit, keine Ahnung, wenn es richtig blöd läuft, dann musst du ungeplanterweise 3-mal anhalten, weil, keine Ahnung, Kind muss Pipi, der Müll, wie gesagt, müffelt und muss entsorgt werden, und beim 3. Mal ist vielleicht die Aussicht besonders schön oder so, aber das machst du nicht 12-mal auf so einer kurzen Strecke.
Exakt, genau, ja. Genau. Ja, das ist sehr, sehr seltsam, das stimmt. Diese ganzen Untersuchungen am Auto, die ziehen sich auch einige Monate hin, also die Polizei geht da sehr, sehr gründlich vor, und man hat aber erstmal weiterhin keine Spur, also man kann sich technisch diesen Unfall nicht erklären, man kann sich diese Stopps nicht erklären, und man kann sich aber auch den Verbleib des 10-jährigen Jungen nicht erklären. Suchmaßnahmen laufen ins Leere. Den hat auch erstmal niemand gesehen. Also der wird mit Aufrufen im Fernsehen gesucht. Der wird mit Suchbildern in Zeitungen gesucht. Aber es gibt erstmal keine Hinweise, was da passiert sein könnte. Fast ein Jahr nach dem Crash, ich glaube Mai 87, also wirklich fast ein Jahr danach, wird der Truck oder die Überbleibsel des Trucks nochmal untersucht von der Polizei. Und diesmal findet man etwas in der Kabine, was man vorher nicht gefunden hat, weil man vielleicht auch nicht danach gesucht hat, was da aber auch definitiv nicht hingehört. Nämlich kleine Spuren von Heroin.
Okay, wo kommt das plötzlich her?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. André hatte keine Vorstrafen oder war nicht bekannt dafür und hatte jetzt, wie gesagt, keine bekannten Connections in dieses Milieu. Aber es ist nicht unwahrscheinlich bzw. nicht selten, dass LKW-Fahrer ja gezielt auch genutzt werden von Drogenkartellen, um da was zu transportieren. Also entweder, dass man die gezielt anspricht und denen dann einfach irgendwie einen gewissen Bonus verspricht, oder dass man sie quasi unbewusst zum Schmuggeln einspannt, indem man das irgendwo versteckt im Auto. Und das ist auch schon vorgekommen. Oder natürlich unter Zwang, die Leute.
Wo hat man das denn gefunden? In der Fahrerkabine?
In der Fahrerkabine, also an einem nicht näher benannten Ort in der Fahrerkabine. Also es ist jetzt nicht irgendwie so im Tank versteckt worden oder irgendwo unterm Sattelschlepper, sondern offensichtlich innerhalb der Fahrerkabine. Das legt natürlich schon nahe, dass er von der Existenz wusste. Und ja, das wirft jetzt halt die Frage auf, hat er da so einen Nebenjob angenommen, weil das Geld, das er als LKW-Fahrer verdient hat, vielleicht doch nicht gereicht hat, oder steckte mehr dahinter? Steckte vielleicht eine Organisation dahinter? Das ist nämlich eine der Haupttheorien, die ihn vielleicht unter Druck gesetzt hat und erklärt das eventuell das Verschwinden des Kindes.
Über welche Menge redet man denn? Also ist das eine Menge, wo man sagt, das ist für den Eigenbedarf? Oder?
Nee, also hier sind es erstmal nur Spuren. Also man kann davon ausgehen, dass da offensichtlich mehr versteckt war, aber man findet nur noch Reste.
Okay.
Und jetzt befragt man tatsächlich auch mal nochmal Zeugen, die in der Nähe der Unfallstelle waren. Und zwei Schäfer werden befragt, die hatte man damals nach dem Unfall gar nicht befragt. Und die sagen, dass man direkt nach dem Unfall einen weißen Van gesehen hat, der neben dem LKW zum Stehen gekommen ist. Da sind zwei Leute ausgestiegen in weißen Kitteln, sowieso Laborkittel. Und die Leute sind auffällig gewesen, weil erstmal diese Laborkittel getragen wurden und die beide blond waren, also nicht so in diese Region gepasst haben, sondern eher so nordeuropäisch gewirkt haben.
Mhm.
Und die sind gezielt zur Fahrerkabine und haben da irgendwas rausgeholt und sind dann wieder gefahren mit ihrem weißen Van. Also das Kind scheinbar nicht, das hätte man wohl gesehen, also aber irgendwas Kleines wurde entfernt und man geht jetzt davon aus, dass da die Drogen halt entnommen wurden. Also vielleicht, dass man dem Auto gefolgt ist in sicherem Abstand, um zu gucken, ob der die Lieferung auch ausführt, hat dann den Unfall gesehen, hat dann einfach schnell die Drogen wieder an sich genommen und ist verschwunden. Es gibt Spuren, es gibt Quellen, die sprechen davon, dass eine der Personen sich irgendwie als Krankenschwester zu erkennen gegeben hat. Das war wohl ein Mann und eine Frau, aber woher das kommt, weiß ich nicht, weil diese Hirten haben das aus einiger Entfernung gesehen und soweit ich weiß, war dieser Wagen schon wieder weg, als die ersten Autos dazugekommen sind. Also ich weiß nicht, wem gegenüber sich da jemand als Krankenschwester ausgegeben haben soll. Also das ist mir nicht klar.
Das kommt gerade alles ein bisschen überraschend. Ich habe Fragen. Also sind denn diese Schäfer, also erstmal habe ich gedacht, dass Schäfer immer alleine unterwegs sind. So, jetzt
ob das zwangsläufig so ist, weiß ich nicht. Vielleicht war das auch ein Schäfer und sein Lehrling oder so. Es waren auf jeden Fall, oder hat auch jemand, der sein Kind dabei hat. Es wird halt immer von zwei Schäfern
gesprochen. Okay, und die hatten nicht schon ordentlich den Schäferschnaps getankt und haben Dinge gesehen, die vielleicht gar nicht da waren, sondern die, also waren die glaubwürdig?
Das wird als glaubwürdig eingestuft. Ich weiß auch nicht, also vielleicht gibt sich so ein Schäfer auch abends mal zum Schäferstündchen den Schäferschnaps, aber 6 Uhr morgens wahrscheinlich eher nicht.
Wer weiß. Nee, aber die Frage ist ja einfach, ne, also kann man davon ausgehen, dass das wirklich so gewesen ist oder erzählen die halt irgendeinen Schmarrn? So, ne, auf der anderen Seite, die Schäfer können ja nicht gewusst haben, dass da möglicherweise Drogen im LKW sind. Also wie sollten die auf so eine Story kommen?
Genau, es ist schon eine sehr, sehr spezifische Story, ne?
Mhm.
Also, dass da offensichtlich irgendwas Kleines, Paketartiges entnommen wurde. Also das Kind wäre aufgefallen, aber so, ne, und wie gesagt, woher hätten die wissen sollen, dass da Drogen im Auto waren? Das hat die Polizei auch nicht erstmal nicht kommuniziert.
Mhm.
Und so formt sich natürlich die Theorie, was, wenn Juan Pedro vielleicht gar nicht im Truck war und deswegen gar nicht verschwunden ist. Also wenn jetzt beispielsweise die Lieferpartner von André, ob sie jetzt freiwillige Lieferpartner waren oder unfreiwillige, also sagen wir, entweder haben sie ihn unter Druck gesetzt oder er hat wirklich was dazu verdient, dass die vielleicht aus Gründen der Sicherstellung der Lieferkette einfach Juan Pedro als Geisel an sich genommen haben. Vielleicht saß der in diesem weißen Van, vielleicht sind die quasi so in etwas Abstand hinterhergefahren und haben gesagt, pass auf, wenn du das zugestellt hast und unser Zeug ist da, wo es hinkommt, dann kriegst du dein Kind wieder. Und der ist vielleicht deswegen aus, weiß ich nicht, Panik, Angst, Hektik, deswegen auch so aggressiv gefahren. Ne?
Zeitdruck, ne?
Das, genau,
Paket, Zeitdruck. Das Paket muss bis, keine Ahnung, 14 Uhr da und da sein.
Ja.
Hm.
Oder natürlich auch möglich, dass das Kind nicht in dem LKW, nicht in dem Van war, sondern irgendwo anders festgehalten wurde. Ne? Also das heißt ja nicht, dass der dann irgendwo in der Nähe war, aber das ist durchaus eine Theorie und auch eine, die Sinn ergibt, auch im Hinblick auf diesen Drogenfund, warum man den an der Unfallstelle einfach nicht gefunden hat, warum der spurlos verschwunden wäre. Ne?
Mm. Diesen Van hat aber vorher niemand wahrgenommen. Also in meinem Kopf stellt sich das Ganze so dar, dass die Fahrt bis morgens um 5, 5:30 völlig normal verlaufen ist.
Ja.
Und danach wird es komisch. So, und dann ist ja die Frage, ist vielleicht an diesem Restaurant in der Tankstelle irgendwas gewesen, irgendwas passiert.
Ja, möglich. Und dann natürlich auch, weil danach ja auch diese komischen Dinge beginnen. Ne? Vorher ist er wirklich ganz normal gefahren und ab dieser Tankstelle diese 12 Stops ohne Grund. Ne?
Mhm.
Ich wüsste jetzt auch nicht, in welchem Zusammenhang das mit so einem möglichen Drogenschmuggel stehen könnte.
Mhm.
Aber vielleicht hatte das ja wirklich was damit zu tun, dass da an dieser Tankstelle man an ihn herangetreten ist. Vielleicht hat man ihn dann auch irgendwo auf der Strecke wirklich gestoppt und das Kind rausgenommen und die Drogen platziert. Aber warum er dann noch 11 Mal gehalten hat, weiß ich nicht. Oder er hat vielleicht über die Strecke verteilt, irgendwas ausgeliefert und rausgeworfen aus dem Wagen, was dann aufgesammelt wurde, kann ja auch sein, dass man ihm so feste Punkte gegeben hat, von wo bis wo irgendwas abgelegt werden sollte. Keine Ahnung, da bin ich dann auch mal gespannt auf die Spekulationen der Community, also unsere Insta-Community, die ist ja immer sehr spekulierfreudig und da dürft ihr gerne mal auch eure Spekulationen reinhauen. Und das ist natürlich auch der Call to Action. Wenn ihr uns hört und nicht folgt bei Instagram, dann folgt uns da mal gefälligst. Da könnt ihr dann eben mitdiskutieren, da könnt ihr, ja, weiß ich nicht, Termine zu Live-Events finden und dann eben auch die Links dazu buchen. Da seht ihr ja einfach ein bisschen was von uns und ihr unterstützt uns. Das ist eine schöne Wertschätzung jeder Follower. Und seit einiger Zeit könnt ihr uns auch bei YouTube folgen und Kanalmitglieder werden. Das muss ich kurz loswerden, weil das häufig gefragt wurde. Das heißt nicht, dass ihr uns nicht mehr auf den normalen Plattformen hören könnt. Es wird den normalen Output, also mindestens 3 Folgen pro Monat, 4, 5 im Normalfall auf Spotify und Co. geben. Es wird aber für die Kanalmitglieder bei YouTube im Monat eine Sonderfolge geben, die ihr dann da quasi gegen einen kleinen Betrag exklusiv hören könnt. Wenn es euch das wert ist, freuen wir uns sehr. Wenn ihr sagt, ich bin mit dem Output zufrieden, wie er ist, dann ist es auch cool. Macht, wie ihr möchtet, alles kann, nichts muss.
Und wie ein anständiger Pädagoge habe ich heute Mittag ein kleines Nickerchen eingelegt. Und weil ich ohne Fabians zärtliche Stimme kaum in den Schlaf finde, habe ich...
Das hast du süß gesagt.
Ja. habe ich mir dieses YouTube-Kanal-Ding, ich habe da überhaupt keine Ahnung von, ich habe mir das mal angeguckt und das ist ja unglaublich. Man ist ja mit einem Spottbetrag von 99 Cent im Monat ja schon dabei. Oder habe ich das falsch verstanden?
Das hast du, ja, ich glaube, die Folge gibt es für 3 Euro. Daniel hat das eingestellt. Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so Aktien drin, weil das ist jetzt sein Gebiet, ne? Also ich mache hier so, ich schneide die Folgen, ich lade die hoch. YouTube ist sein Baby, sein Steckenpferd. Aber ich meine, 99 Cent bedingt eine Kanalmitgliedschaft, aber nicht die Folge. Die gibt es, glaube ich, für 3 Euro. Und wir haben aber auch gesagt, dass wir für Kanalmitglieder in regelmäßigen Abständen mal so eine Online-Live-Abend machen. Also für die Leute, die jetzt da nicht immer dabei sein können, wenn wir live sind, die können uns dann da auch live erleben. Also wir werden uns, ich sag mal so, wir werden uns schon Sachen einfallen lassen, dass sich das lohnenswert anfühlt, ne? Und nicht irgendwie, dass man das nicht bereut, diese 3 Euro.
Ja. Also das fand ich ganz interessant, sich da durchzuklicken, bis hin zu 9,99 €. Da ist ja dann alles Mögliche drin enthalten. Du hast recht, für 99 Cent gab es nur die kleinen erotischen Aufnahmen von dir.
Ja, also ich denke ja immer noch, also das Ding ist ja, ich weiß ja, dass Leute auch immer ganz, ganz, wie soll ich sagen, es gibt immer Leute, die sind allergisch darauf, wenn man anfängt, so ein Hobby zu monetarisieren. Ne? Die sagen dann, ich habe euch früher gerne gehört, als ihr noch kein Geld damit verdient habt. Jetzt wollt ihr Geld verdienen, jetzt finde ich euch blöd. Das finde ich immer einen komischen Ansatz, aber ich will jetzt nicht wegdiskutieren. Wenn man das so sieht, dann sieht man das so. Ich denke, wenn man viel, viel Zeit und Leidenschaft reinsteckt, dann kann man da auch einfach ein bisschen was mitnehmen, wenn es geht. Ich denke auch immer noch darüber nach, den schlechtesten OnlyFans-Kanal der Welt zu starten, wo ich dann einfach nur, weiß ich nicht, Bilder von meinem Essen poste oder so, weil,
Das geht?
Ja, man kann ja machen, was man will, ne? Das ist ja...
Das wusste ich nicht.
Nee, also es muss nicht Sexuelles sein.
Ach so.
Das, keine Ahnung, das finde ich auch einfach...
Deswegen hatte ich das für mich als Einnahmequelle schon abgehakt.
Ja, du kannst auch einfach deine Füße posten,
beispielsweise. Okay, ich denke doch mal nach.
Ja, ist schon.
Nein, aber was du gerade gesagt hast, wir gehen da jetzt nicht in Tiefe und Länge drauf ein, aber es ist ja so, durch ein bisschen monetarisieren nimmt man ja niemand irgendwas weg. Es ist ja wirklich nur, wenn man sagt, hey, ich finde cool, was ihr macht, das ist meine Form der Anerkennung und als obendrauf gibt es noch eine extra Folge. Alles cool. Also wer das möchte, machen.
Ich habe ja schon mal auch erzählt, ne, ich hatte mal so eine Phase, wo ich auch so Hobby-Podcasts sehr, sehr gerne gehört habe und das war noch so das Ende meiner depressiven Zeit und ich hatte mich noch nicht darauf geeinigt mit mir selber oder mich das nicht getraut, vielleicht selber einen Podcast zu starten. Ich hätte das gerne gemacht. Ich wusste, das würde mir Spaß machen. Ne? Das wäre was für mich, aber ich habe mich nicht getraut. So. Und dann fand ich das ganz eklig, wenn dann so Leute, so Hobby-Podcaster, die ich gehört habe, auf einmal angefangen haben, Werbung zu machen und Geld zu verdienen. Mhm. Und dann ist mir, und irgendwann habe ich mich hinterfragt, warum finde ich das eigentlich eklig? Und dann ist mir klar geworden, das war der innere Loser in mir, der einfach sich gedacht hat, ich möchte das gerne, was die haben. So, die haben ein cooles Hobby, die verdienen auch ein bisschen was damit. Tief in mir drin will ich das und ich bin neidisch auf diese Menschen. Mhm. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, scheiß doch auf meinen kleinkarierten Neid, ich gönne denen das. Die machen mir Freude, die hauen was raus, die zwingen mich nicht dazu, irgendwas zu kaufen oder so. Ne? Mhm. Und ich glaube, ganz oft ist das dann so eine innere Unzufriedenheit. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ich unterstütze generell nur Sachen, die so aus Liebe gemacht werden. Ne? Mhm. Ich liebe ja auch, ich höre ja auch fast nur Underground-Rapper und diese ganzen, sobald die zu bekannt werden, höre ich auf, die zu hören und so. Und ich kann das irgendwo verstehen. Aber ja, wie gesagt, das ist vom Zeitaufwand her fast schon wirklich ein Beruf, so wie wir das mittlerweile machen. Ne? Und ich bin einfach froh, wenn wir da so ein bisschen was für auch rausbekommen, auch Kosten decken, die verursacht werden durch das Hobby an sich. Ne? Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe durch die Depression, durch den Verlust von meiner Selbstständigkeit damals unheimlich viel Geld verloren und irgendwie so, ich sehe das so ein bisschen als Karma, so jeder Euro, der durch den Podcast zu mir zurückkommt, der hilft mir, diesen unheimlichen Berg an Verlust besser ertragen zu können. Weißt du, wie ich meine?
Ja, natürlich weiß ich das. So, und ne, also, wer das möchte, machen. Ja, und wer das nicht möchte, der muss das auch nicht machen. Es nimmt euch niemand was weg.
Ja, genau. Ja, und wie gesagt, ich kann das auch vollkommen verstehen, wenn man sagt, so, ich brauche keine extra Folge, der Output reicht mir, das ist vollkommen okay.
So. Genau, so, aber genau.
Aber von Herzen danke an jeden, der es tut, und aber auch von Herzen danke an alle, die einfach nur zuhören, das ist ja auch eine große Unterstützung. Ne? Wir haben einfach am Anfang nie damit gerechnet, dass uns mal so viele Menschen zuhören und wir so eine geile Community hätten. Wir haben irgendwie gesagt, so, ey, 100 Zuhörer im Monat wären super geil, das würde uns reichen. Ne? Und das habt ihr ja ein bisschen übertroffen auf jeden Fall. Und ey, wir sind manchmal immer noch platt, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Und ja, auch immer wieder, was ihr für geile Leute seid.
Ich stell dir 100 Leute auf einem Haufen vor, das ist eine Menge. Ne? Also
ja, auf jeden Fall, klar.
Ja. Ja, hör mal, was machen wir mit diesem Heroin? Ich finde das, ich habe da keine Erklärung für. Also es fällt mir wirklich schwer. Also ne, ich gehe mit, dass ich mir gut vorstellen kann, ist, dass das so in den 80er Jahren, gerade auf der Strecke auch, ne, wenn man ungefähr weiß, haha, ich habe selber nachgeguckt, wo Sevilla ist, wo die Reise hingehen sollte.
Ja, ne, das ist ein Punkt, den wollte ich ansprechen, geografisch, das ist vielleicht nicht allen klar. Sevilla, Mittelmeer, und da ist nämlich das quasi Tür und Tor von Nordafrika, und wir wissen, bestimmte Rauschmittel kommen in erster Linie oder kommen aus Nordafrika oder aus dem goldenen Dreieck, also in Zentralasien, ne? Aber das sind so Einfuhrrouten nach Europa, genau, und dann läge das nah, von da das dann zu verteilen über einen LKW-Fahrer eben, der quasi quer durchs Land fährt und dann die andere Küste bedienen könnte, ne?
Ja.
Und ich weiß nicht, kennst du Occam's Razor?
Nein.
Occam's Razor ist einfach ein philosophisches Konzept, das besagt, wenn verschiedene Optionen da sind und keine davon belegt werden kann, dann ist es wahrscheinlich die einfachste, also die am logischsten erscheint. Und da sind wir dann dabei, also Occam's Razor in dieser Situation, da wurden Drogen transportiert und das Kind wurde nicht gefunden, weil es einfach gar nicht im LKW war, ne? Weil es einfach wahrscheinlich als Pfand oder als Geisel behalten wurde, um eine reibungslose Lieferung zu garantieren. Und dann sage ich halt, gehe ich persönlich davon aus, dass Juan Pedro tot ist. Wenn es jetzt ein kleines Kind gewesen wäre, 3-4 Jahre, das du als Geisel nimmst, das könntest du in einer anderen Familie wieder großziehen. Das vergisst sein vorheriges Leben, aber ein 10-Jähriger vergisst das nicht.
Ja, das stimmt. Ja, ja, das Ding ist, man kann nicht dagegen argumentieren, ne? Weil ich glaube, dass, so wie du es gerade auch geschildert hast, ne, dass man ihn wie eine Art Pfand betrachtet hat, man kann nicht dagegen reden im Sinne von, nein, das kann nicht sein, weil so, das ist denkbar, dass das genau so gewesen ist. Ja.
Das ist auch eine Theorie geht auch ein bisschen weiter, ist expliziter tatsächlich. Da haben sich Leute irgendwie Gedanken gemacht, so Internetdetektive, und haben sich dann überlegt, okay, wie könnte dieser Unfallhergang auch mit diesem Drogenschmuggel-Szenario zu tun haben? Und da ist eine Theorie, die raussticht, dass André einfach unter diesem Stress sehr gelitten hat, weil er wusste, mein Kind wird als Geisel gehalten. Ich habe hier auch heiße Ware. Wenn ich erwischt werde, ist auch schlecht für mich. Ne? So muss man ja auch mal sagen. Mit einer wahrscheinlich nicht unerheblichen Menge von einem harten Rauschmittel dabei.
Ja.
Dass diese 12 Stops vielleicht waren, weil er sich unwohl gefühlt hat, weil er kurz klarkommen musste, frische Luft schnappen musste oder einfach irgendwie so sich beruhigen musste, dass er vielleicht schon da Kreislauf hatte oder was weiß ich was. Ne? Und jetzt stell dir vor, der war vielleicht schon vorerkrankt, wir wissen ja nichts über ihn, und er fährt diesen Bergpass und er hat diesen Stress, er weiß, mein Kind ist Geisel, ich muss dann und dann da sein, und er hat einen Herzinfarkt beispielsweise und lenkt seinen LKW nur noch mit halber Aufmerksamkeit, mit halber Kraft, oder er hat einen Herzinfarkt, ist ohnmächtig, seine Frau vom Beifahrersitz aus versucht zu lenken. Das erklärt vielleicht auch diese rücksichtslose Fahrweise und dann auch den Unfall an sich. Ne?
Zwei Fragen, die weiß man, ob er die Strecke öfter gefahren ist? Also kannte er die?
Nee, die kannte er nicht.
Okay. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, wenn wirklich an dieser Tankstelle irgendwas passiert ist, er hat ja nicht auf jeder seiner Fahrten seine Frau dabei gehabt.
Ja, genau.
So, und ich gehe mal davon aus, wenn es wirklich...
Das war das erste Mal, dass sie richtig dabei
war. So, und ich gehe ganz stark davon aus, dass er diesen... Also gut, möglich, dass er diesen Drogentransport freiwillig übernommen hat. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ihm schlichtweg die Pistole auf die Brust gesetzt wurde, so wie wahrscheinlich vielen anderen LKW-Fahrern auch zu der Zeit, wo gesagt wurde, du musst das jetzt machen und wenn du das nicht machst, dann passiert dieses und jenes. So, und dass, je nachdem, was an dieser Tankstelle passiert ist, seiner Frau erst klar geworden ist, was er da überhaupt machen muss und wer weiß, was dann in dem LKW abgegangen ist. Ich finde 12-mal anhalten immer noch viel, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass da nicht die allerbeste Stimmung in der Fahrerkabine geherrscht haben wird.
Genau, dass da vielleicht auch einfach so eine Streitsituation geherrscht hat. Es kann ja auch sein, das kann tatsächlich auch sein, dass vielleicht bei diesem Tankstopp es dazu kam, dass das Kind als Geisel genommen wurde. Also ich, wie gesagt, ich bin mir hundertprozentig sicher, der war nicht im LKW, sonst hätte man da ja irgendwelche Spuren
von finden müssen. Ja, da gehe ich auch von aus. Ja.
So, und es kann ja sein, dass der erst bei dem Tankstopp als Sicherheitspfand entnommen wurde und dann eben von der Fahrt von der Tankstelle bis zum Unfall die Diskussion eben war, was genau machst du eigentlich, was verheimlichst du mir?
Ja.
Und man dann anhalten musste, um zu diskutieren und vielleicht auch infolge des Streites der Unfall ausgebrochen ist. Weißt du, dass die Frau vielleicht einfach sauer war, ins Lenkrad gegriffen hat, eine Erklärung gefordert hat.
Ja.
Also wie gesagt, wir schießen hier natürlich ins Dunkle. Ne?
Das ja, ist klar. Ja, ja.
Aber wir haben natürlich, wir müssen halt mit dem arbeiten, was wir haben und wir versuchen jetzt hier einfach Erklärungen und logische Lösungen zu finden für das, was wir vor uns haben.
Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Frau, die Carmen, gesagt hat, du hältst jetzt an, wir rufen die Polizei und er gesagt hat, nein, wir können die Polizei aber nicht anrufen, so und ne, dass sich das Ganze dann einfach extrem hochgeschaukelt hat, also kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen.
Ja, vor allem halt auch in dem Wissen, dass man eventuell überwacht wird, dass man vielleicht im Rückspiegel immer wieder auch diesen Van sieht, wo man weiß, das sind dann irgendwie Späher von den Leuten, mit denen man da zu tun hat, ne. Ja, also ich glaube wirklich, dass diese Theorie, dass da irgendwie, ja, ein Schmuggel aus Zwang oder eben freiwillig, aber mit so einer Zwangkomponente stattgefunden hat, das ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass er, André selber, da irgendwie sich ein Paket Heroin gekauft hat, das eingelagert hat, um das dann auf eigene Faust irgendwie zu verkaufen. Das wirkt mir nicht schlüssig.
Was ich komisch finde, ist die Kleidung dieser Leute, die in dem Van gesessen haben sollen. Weil man ja, oder ich davon ausgehen würde, dass ich möglichst unauffällig sein möchte.
Sehr seltsam, ja.
Das also warum, ich auch, warum laufe ich dann rum wie der Chemielaborant im ersten Semester? Also das
finde ich auch sehr seltsam und ich finde auch, dass das natürlich auch keine Kleidung ist, die du an einem heißen Junitag in Spanien irgendwie tragen möchtest. Ne? Gut, jetzt waren es die frühen Morgenstunden, aber wie du schon gesagt hast, du hast da zwei blonde Menschen, die fallen per se schon mal auf in der Gegend, ne? Gerade auch so in den 80er Jahren, wo jetzt vielleicht nicht so viel Tourismus war und das eher so ein bisschen Seltenheitswert hatte. Und dann steckst du die in Klamotten, die ganz bestimmt auffallen. Das ist ja das Gegenteil von dem, was du eigentlich möchtest.
Ja, und genau, wenn man das Ganze jetzt phänotypisch betrachtet, ne, die können ja auch durchaus aus, keine Ahnung, von den britischen Inseln sein, die können aus den Niederlanden sein oder so, also wenn die da mit ihren blonden Haaren rumgelaufen sind. Und das Ganze einfach auf der iberischen Halbinsel einfach nur wirklich die Route war, die Drogen halt nehmen müssen. Na? Und die Leute in dem Van nicht, also ne, keine Spanier gewesen sind, sondern eben vielleicht die Drogenempfänger in Anführungszeichen oder irgendwelche Handlanger.
Oder eine rivalisierende Organisation. Kann ja auch sein, dass die zum Beispiel wussten, da ist eine größere Lieferung angekommen, die ist in Sevilla in irgendeinen LKW geladen worden und denen ging es jetzt darum, das abspenstig zu machen. Das kann ja auch sein, dass da irgendwie, dass da eine andere Gruppe dann Leute dahergeschickt hat, die gesagt hat, ey, da werden Drogen transportiert, vielleicht auch in ein Handelsrevier, das man selber für sich beansprucht. Seht mal zu, dass das nicht durchkommt oder seht mal zu, dass wir das für uns nutzen können. Ne?
Ja, so ein bisschen überfallartig im Sinne von, euer Plan hat sich jetzt gerade geändert und das
genau.
Führt und wir nehmen eben zur Sicherheit, damit wir wollen, weil wir wollen, dass der Plan funktioniert. Nehmen wir den kleinen Juan mal mit.
Ja, oder der kleine Juan hat für diese Leute im Van gar keine Rolle gespielt. Kann ja auch sein, dass wirklich das eine rivalisierende Gruppe war. Und die wussten gar nicht, dass die eigentlichen Hintermänner Juan als Geisel gehalten haben. Ne? Das kann ja sein. Oder gerade in so einer Gemengelage, da gibt es ja tausend Theorien. Und wenn Drogen im Spiel sind, dann hast du unter Umständen halt wirklich auch hohe, hohe Verkaufswerte, die erzielt werden können. Und dann spielt halt auch ein Menschenleben einfach keine Rolle. Ne?
Ich habe gerade nochmal gedacht, aber das weiß ich natürlich schlichtweg nicht, ob der Beruf des Lkw-Fahrers oder der Lkw-Fahrerin ist ja ein sehr, sehr stressiger Beruf. Also gerade heutzutage, ich weiß nicht, wie es in den 80ern in Spanien war, aber da ist ja immer Zeitdruck, immer Stress, immer Not, dass man die Fahrzeiten, die Ruhezeiten korrekt einhält und so weiter, dass man da vielleicht auch zu Betäubungsmitteln greift, um damit besser umzugehen. Das kann natürlich sein, aber es erklärt trotzdem dann im Zweifel überhaupt nicht, wo Juan geblieben ist, weil da gebe ich dir recht, ich glaube auch nicht, dass er bei dem Unfall dabei war.
Es ist natürlich auch möglich, dass es einfach dass es einfach viel, viel kleiner, kleinskalierter ist. So, sagen wir mal, diese Spuren im Fahrerhaus, die stammten von einer früheren Lieferung oder das waren nicht Spuren von einer größeren Lieferung, das war einfach ein bisschen Eigenbedarf, den André sich manchmal reingezogen hat. Die Leute, die da angehalten haben, entweder die Schäfer haben sich das eingebildet oder das waren Leute, die vielleicht gucken wollten, ob sie helfen konnten und dann weitergefahren sind, warum auch immer, als sie gesehen haben, da ist nichts mehr zu machen. Mhm. Ja. Und vielleicht ist Juan auch einfach irgendwie anders ums Leben gekommen. Vielleicht gab es da einen Streit auf der Fahrt und er ist irgendwie ums Leben gekommen in einem Krach zwischen seinen Eltern oder in einem Ausraster seines Vaters, irgendwie eine Form von häuslicher Gewalt. Wir wissen halt auch über die Protagonisten viel zu wenig. Gab es da eventuell schon eine Gewaltvorgeschichte? Ne? Also wird natürlich nicht erzählt, so liebender Familienvater, hart arbeitender, bescheidener Mann, aber was wissen wir schon darüber?
Ja, ne? Ja, klar. Ja, das ist dann immer bei diesen Fällen so, dass man am Ende dann einfach dann doch viel zu wenig weiß. Ne?
Ja.
Ich habe gerade nochmal gedacht.
Entschuldige.
Ich habe gerade nochmal gedacht, dass ja vielleicht auch diese Tankstelle wirklich ein geplanter Zwischenstopp war, dass André ganz genau wusste, an dieser Tankstelle muss ich vielleicht irgendwas übergeben. Und dann festgestellt hat, dass vielleicht, keine Ahnung, die Ware gar nicht mehr da ist oder so, dass die schon vorher abhanden gekommen ist, wie auch immer. Und dass dann die Leute gesagt haben, so, ey, sieh zu, dass du das Zeug wieder besorgst und solange nehmen wir deinen Sohn mit. Na, das ist, am Ende des Tages ist es aber alles Fischen in Trüben.
Ja, auch ein guter Punkt, ja, auf jeden Fall auch ein guter Punkt. Aber ja, wie gesagt, wenn man alles betrachtet, Occam's Razor, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch. Drogen wurden gefunden, das könnte irgendwas mit dem Fall insgesamt zu tun haben. Das Kind ist spurlos verschwunden. Das wäre bei einem Unfall, bei einer Anwesenheit beim Unfall nicht der Fall gewesen. Es war vermutlich nicht im LKW. Alles andere ist Spekulation. Es gibt noch eine erwähnenswerte Geschichte, die gerne im Zusammenhang damit erzählt wird, weil die ein bisschen komisch ist und weil die vielleicht so einen kleinen Aufschluss darüber gibt, dass Juan eben noch lebt, aber eben nicht wo und warum. Etwa 6 Monate nach dem Unfall, da wird ein Mann in Madrid von einer Frau angesprochen. Die ist offensichtlich blind, die hat so blinden Stock und auch dieses Abzeichen auf dem Arm und die hat einen kleinen Jungen an der Hand und die gibt sich als Flüchtling aus dem Iran zu erkennen, diesem älteren spanischen Mann, und fragt, wo die US-Botschaft ist, und der will ihr den Weg erklären. Sie kann aber nur sehr gebrochen Spanisch. Sie sagt, sie und ihr Enkel sind seit 6 Monaten in Spanien, daher nur gebrochen. Auf einmal fungiert allerdings dieses Kind als Übersetzer zwischen dem spanischen Mann und dieser iranischen Dame und spricht perfekt Spanisch mit so einem Akzent aus der Sevilla-Ecke, also so wie Juan den sprechen würde. Und als der ältere Herr dann irgendwie ein Kompliment hinsichtlich der Spanischkenntnisse des Jungs los wird, wird die Frau plötzlich ganz hektisch und nervös und flüchtet, aber zieht den so hinter sich her, den Jungen. Und dieser Zwischenfall wird halt nie aufgeklärt, was hat es damit zu tun, aber für viele Leute ist das halt so, ja, das könnte ja Juan gewesen sein, weil auch der Akzent passen würde. Aber wer ist dann diese Frau? Wo kommt die her? Warum hat er sich nicht zu erkennen gegeben? Ne, das ist ja auch alles schon wieder hochgradig seltsam.
Ja, vor allem ist die ganze Situation ja komisch, weil was will sie? Also was hätte sie im besten Falle erreicht mit diesem Gespräch? Wenn sie auf irgendjemanden zugeht und den anspricht, ja, was will sie denn hören am Ende?
Ja, also es ist, wie gesagt, es ist sehr, sehr seltsam und sehr, sehr fragwürdig, wohin das hätte laufen sollen. Und ja, also es gibt natürlich auch noch die Theorie, dass Juan irgendwie durch den Unfall vielleicht irgendwelche Schäden so in irgendwelchen Erinnerungszentren oder Gehirnschäden hat und dann vielleicht, ja, wie soll ich sagen, verletzt und ohne Erinnerung durch die Gegend gelaufen ist, irgendwo aufgenommen wurde und jetzt ein Leben unter einer anderen Identität führt. Aber auch da, der Fall war in Spanien so groß, wenn da jemand einen etwa 10-jährigen verletzten Jungen bei sich aufgenommen hätte, hätte der es wahrscheinlich gemeldet. Ne?
Ja, also das sind dann so Vermutungen oder Thesen, die kann man am Ende nicht widerlegen, ne? Oder kann man nicht sagen, nein, das kann nicht sein, weil, ja, natürlich kann das sein.
So, ja, genau. Ne?
Aber
genau. Das ist so wie diese, wie bei Lars Mittank, ja, der, es kann sein, dass der eine Psychose hat und unter den Obdachlosen in Bulgarien lebt. Ja, klar kann das sein.
Genau, das kann sein.
Man hat keine Leiche, es ist alles möglich. Es kann auch sein, dass er eine Gesichts-OP hat und jetzt Mark Zuckerberg ist. Es ist alles möglich. Weiß
nicht. Auch das ist denkbar. Ja, sehr, sehr spannender Fall. Ich weiß ja nicht, ob wir durch sind oder ob es noch irgendwas...
Nee, wir sind durch. Es ist leider ein Fall, der eine sehr beschränkte Lage an Fakten aufweist. Das muss man einfach ganz klar sagen. Aber von dem trotzdem für mich persönlich zumindest eine relativ starke Faszination ausgeht, auch eine große Spannung, weil der eben so viel Raum auch bietet. Und auch durch dieses seltsame Fahrverhalten des Autos und auch diese Drogenkomponente da natürlich auch irgendwie so ein bisschen Pfeffer drin ist, ne?
Ja, liebe Blutrausch-Community, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall nachher ins Handy gucken werde und da so ein bisschen auf die Recherche gehe, mir die Bilder angucke. Also fand ich einen sehr spannenden Fall.
Ja, cool. Ich freue mich ja, wenn ich meinen Gästen einen schönen Fall präsentieren konnte. Ich muss mal gucken, was ich am Mittwoch mit Lorna mache. Ich habe schon eine Idee eigentlich.
Ja, Grüße gehen raus, Lorna. Ich hab's in letzter Zeit, oder ich weiß gar nicht, beim letzten Krombacher, da war irgendwas, da konnte ich auf jeden Fall nicht.
Ja, da konntest du nicht, ich weiß es nicht mehr.
Irgendwas war, irgendwas ist immer.
Ja, und im Open-Air-Kino, da konntest du auch nicht, das hatte was mit deinem Umzug zu tun, glaube ich, ne?
Ja, das war genau da, wo wir umgezogen sind, ja, an dem Tag.
Ja, ist ein bisschen schade, weil das war wirklich ein sehr, sehr guter Abend und jetzt ist natürlich so, dass im Dezember eigentlich nochmal Krombacher Brauerei geplant war.
Ja.
Der Abend fällt aber aus, hatte ich schon mal gesagt, weil da wird umgebaut in dieser Krombacher Erlebniswelt und das hat sich ein bisschen nach hinten geschoben und dadurch fallen da Termine weg, unter anderem leider unserer.
Ja.
Aber wir machen das wieder gut, indem wir im sogenannten Bruchwerktheater in Siegen im Januar dann quasi gemeinsam meinen Geburtstag nachfeiern. Und ich hatte noch zwei Anschläge vor, genau, wir wollten zu unserem Podcast-Geburtstag im November, da wollten wir dann unsere Online-Live-Show machen, dass wir das mal machen, ja, weiß ich nicht, entweder auf YouTube oder auf Twitch, dass ihr alle auch mal dabei sein könnt, die ja vielleicht nicht unbedingt rausfahren konnten oder die ja kein Geld hatten für ein Live bisher oder wo es zu weit weg war oder so, dass wir dann einfach mal auch einen Live-Abend für alle machen können. Ob das am 13. November direkt stattfindet oder drumherum, das muss ich nochmal nachgucken, das ist ein bisschen planungsintensiver. Und last but not least ist hier in Köln aktuell die Serienmörder-Ausstellung. Irgendwie im Museum, glaube ich. Ich weiß da nicht viel drüber, nur dass die sehr lohnenswert sein soll. Und ich überlege, Ende September oder Anfang Oktober dorthin zu gehen. Die ist, glaube ich, bis zum 25. Oktober. Ich überlege mir mal noch einen Termin, poste den bei Instagram und ich würde mich freuen, wenn da vielleicht ein paar von euch mitkommen würden mit mir in diese Serienmörder-Ausstellung. Ein
schöner Spaziergang mit Fabian durch die Welt der Serienmörder.
Ja, ne, genau.
Das klingt nach einem guten ersten Date.
Ja.
Ja, aber ich habe das von einer Bekannten bei Instagram gesehen, dass die da war. Aber ich hatte das irgendwie nicht auf dem Schirm, dass das in Köln ist und irgendwie eine Ausstellung ist. Also ich habe das gesehen und mehr auch nicht. Ja.
Also Date-Charakter soll das Ganze nicht annehmen, es sei denn, du kommst mit und bist dann später mein Date und wir gehen ja noch irgendwie in den Haxe im Brauhaus essen oder so.
Nee, mit dir übernachte ich nur zusammen im Hotel-Restaurant in den Tiefen des Siegerlandes.
Ich habe den Namen auch vergessen. Bechtel.
Bechtel, Restaurant Bechtel, ja.
Ja. Aber diese kroatische Grillplatte da, die gemacht haben, die hat auf jeden Fall, der Geruch, der hat mich überzeugt.
Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, aber in meiner alten Schule hatte ich eine Arbeitskollegin, die in dem gleichen Ort wohnt und die war voll des Lobes für die dortige Küche. Also sie sagte, da kann man super essen.
Ja, ja, ich habe auch so ein paar Leute, die von früher kenne, die aus mein Heimatort ist ja so 10 Kilometer, ja, 8 Kilometer weiter oder so, also nicht weit weg. Und die haben dann auch gefragt, so, wir haben gesehen, ihr wart da im Heimhoftheater, habt ihr irgendwo gepennt? Und ich so, ja, da, Hotel Bechtel. Und die also, kann man eine richtig gute Grillplatte essen. So, also.
Kann man doch super, super übernachten für einen ganz schmalen Taler.
Ja, komm, das war okay, ne? Also,
das war völlig okay.
Für eine Nacht. An der Stelle viel Liebe und unbezahlte Werbung fürs Hotel Bechtel in Burbach, geiler Laden. Ne?
Ich würde da keinen Urlaub machen wollen, aber für eine Nacht war das völlig in Ordnung.
Ja, also ganz ehrlich, das Siegerland ist schön, aber Burbach-Walbach wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl für einen Urlaub. Aber man kann schön wandern in der Gegend.
Ja, bestimmt.
Nein, wirklich, also ohne Scheiß. Der Rothaarsteig, der führt ja auch da vorbei irgendwo. Und bei mir unten im Tal, da meine Heimat da im Tal, da gibt es auch ein paar wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Ecken, wo man dann so vorbeikommt. Da gibt es so einen alten Vulkan, der große Stein, das ist ganz cool, das ist so ein Basaltvulkan. Und dann gibt es so eine Basaltansammlung von mit so kleinen Höhlen bei mir im Ort oder einen Ort weiter. Das Wildweiberhäuschen, auch sehr interessante Sache.
Nein, das also, ist ja grundsätzlich, wenn man gerne traumhaft wandern geht, ist das mit Sicherheit eine Gegend, in der man seinem Hobby gut nachgehen kann.
Ja. Ja, außer Natur gibt es da halt nichts, ne? Also das ist.
Eben, und wo es Natur gibt, kannst du im Zweifel wandern gehen.
Richtig.
Also von daher.
Einfach ganz, ganz viel Wald.
Das deutsche Tourismuskonzept seit vielen Jahren. Wir haben nichts, aber es ist auch Wald, aber da kann man wandern.
Ja, ich bin wie gesagt gespannt, was ihr kleinen Hobby-Ermittlerinnen und Ermittler hier so aus dem Hut zaubert bei diesem Fall. Steffen hat natürlich Daniel hervorragend vertreten. Daniel ist natürlich nicht zu ersetzen, aber Flo letztes Mal, Steffen diesmal, das war schon sehr nah dran. Ich bin sicher, Lorna wird es auch sehr, sehr gut machen. Ich verspreche auch, Lorna, wenn du das hier hörst, bevor die Aufnahme stattfindet, ich suche mir keinen Fall mit Kindern aus. Ich weiß, das geht dir immer sehr, sehr nah. Hast du noch irgendwas mitgebracht, Steffen? Hast du, weiß nicht, irgendein Dislike? Hast du ein One-Love? Hast du einen Track der Woche? Hast du irgendwas dabei?
Ich hab auf jeden Fall ein ganz fettes Dislike, über das ich lange drüber nachgedacht habe, ob ich es ansprechen soll oder nicht. Aber ich tue es jetzt trotzdem, aber wir gehen da nicht ganz in die Tiefe, weil, pass auf,
okay.
Kennst du diesen Autotypen JP Performance?
Ey, ich habe den, glaube ich, zwei oder dreimal nur gesehen bei so Sendungen, irgendwie die 100 nervigsten Deutschen, wenn der dann so sitzt und so Takes gibt zu den Leuten, weißt du?
Ja.
Und das ich weiß auch gar nicht, warum ich diese Sendung gesehen habe, ehrlich gesagt, weil ich das total scheiße finde. Und ich habe jetzt natürlich die Schlagzeile gelesen, aber ich habe...
Ja, genau, so das ist es einfach. Und was mir da... Hardcore-mäßig am meisten auf den Sack geht, ist wirklich Internet-Kommentarspalten, wo ich sagen muss, liebe Männer, was genau stimmt mit euch nicht? Also, ne, ich weiß, dass der eine sehr, sehr treue Fanbase hat und über viele Jahre lang für viele junge, vor allen Dingen Männer, auch Frauen, aber vor allen Dingen eben Männer, mit Sicherheit ein Riesenidol gewesen ist mit seinem Autokram, den er da gemacht hat und das natürlich schmerzhaft ist, wenn man plötzlich sieht, okay, der Mensch, der dahinter steckt, hat aber einfach große Scheiße gebaut. Und dann verstehe ich es wirklich nicht, wie man das gedanklich nicht voneinander trennen kann. Also ne, es gibt Leute, die wirklich die ganze Zeit im Internet auch schreiben, ja, aber man weiß ja auch gar nicht, was sie gemacht hat.
Ja, ja, ja,
ne, die ganze Scheiße, die dann immer so kommt. Ne, und wo ich denke, warum kann man das nicht? Also es geht ja gedanklich beides. Ich kann ja sagen, ich finde das, was er beruflich gemacht hat, was er mit Autos macht, was er Tuning macht und so weiter, alles geil, toll, gefällt mir. Und dass er aber seine 20 Jahre jüngere Freundin, was ja mittlerweile ist auch so ein Video aufgetaucht, wo man das sieht, ihr gegenüber gewalttätig wird, warum kann man nicht einfach ganz klar und eindeutig sagen, Digga, das ist scheiße.
Ja, vor allem, man muss einfach akzeptieren, man kennt diese Menschen, diese Prominenten, man kennt einfach nur eine öffentliche Persona von denen, ja. Man weiß nicht, wie die abseits der Kameras funktionieren. Und dann immer zu sagen, so, ja, aber der ist nicht so, das weißt du nicht. Du siehst das, was du im Fernsehen sehen sollst. Ja. Du kannst sagen, der ist nicht so, wenn du ihn wirklich kennst. Und selbst dann kann man akzeptieren, dass es eben Menschen gibt, die sind nicht nur schwarz-weiß. Es gibt Gut und Böse im Menschen. Und auch ein Mensch, der 90% der Zeit ein netter Mensch ist, kann halt 10% scheiße sein und Dinge machen, die man nicht gut findet und die mit seinem restlichen Charakter vielleicht nicht vereinbar sind. Ja, und einfach akzeptieren, dass auch Idole auch ein Stück weit Wichser sein können. Ja, das ist einfach so.
Ja, ja.
Dieses Verteidigen und Schönreden finde ich auch furchtbar. Und das fand ich zum Beispiel bei dieser ganzen Geschichte mit Gil Ofarim auch ganz furchtbar. So, der Typ ist mir vollkommen egal, ne? Aber der hat ja dann irgendwann zugegeben, dass er gelogen hat. Es war ja auch nicht mehr abzustreiten. Und es gibt so eine krasse Fanschar, die halt einfach dann immer noch sagt, das stimmt nicht. Und ich denke mir so, ja, das wertet ja euer Fansein gar nicht ab. Und das wertet auch seine Musik nicht ab. Und ihr könnt ihn ja auch weiter als Typen toll finden. Aber da hat der halt einfach in einem Moment ganz große Scheiße gebaut. Das kann man doch einfach mal anerkennen, ne?
Genau.
Ja. Und Kommentarspalten im Internet und auf Social Media sind sowieso der Orkus der Hölle, ne? Also wenn man da liest.
Aber der Punkt ist ja wirklich, ich gehe davon aus, dass da wirklich Menschen mit ihrem Endgerät sitzen und das dahin tippen. Und das ist das, was mir wirklich, wirklich Sorge macht. Ne? Also, dass wir kein Stück wirklich gesellschaftlich weiter sind als das, was da steht. Ne, dass da wirklich, ne, ja. Also, da, ne, wir,
also ich,
weißt du, es
ich,
wird dann immer gesagt, so, ja, aber ist, ne, das ist ja mein Lieblingsspruch, ja, aber das ist deren Privatsache. Digga, ja, als das alles nicht bekannt war, ja, da hast du dich für jeden Scheiß aus seinem Privatleben interessiert, ja,
ja?
So, und jetzt plötzlich baut er Scheiße und dann heißt es so, nee, das ist privat, da habe ich nichts mehr
ja,
zu tun,
und,
ne?
Und wir sind doch hoffentlich uns alle einig darüber, dass wir viel mehr hinschauen müssen in der Gesellschaft und solche Dinge eben nicht Privatsache bleiben dürfen, ne, die halt irgendwie, ja, man auch einfach benennen muss. Aber wie gesagt, Kommentarspalten, ne? Ich habe jetzt in letzter Zeit dann, ich weiß schon, bei bestimmten Berichterstattungen gucke ich gar nicht mehr hin, wenn es um irgendwelche Kriminalitäten geht oder so, ne? Postfaktisches Zeitalter, es ist den Menschen auch egal, was Fakt ist, die hauen ihre Sachen rein, ne? Wie oft ich jetzt gelesen habe unter irgendwelchen Postings zu irgendwelchen Straftaten, es gibt tatsächlich Leute heutzutage, die wirklich in die Tasten hauen unter dann so einem Post, dass wir mal wieder einen Hitler brauchen würden, wo ich mir denke, Alter, kannst du dir bitte mal den Kopf gegen die Wand hauen und bevor du so eine Scheiße aussprichst, ne?
Ja, ja.
Also Kommentarspalten sind wirklich der Orkus der Hölle, aber ich will auch noch eine Sache loswerden tatsächlich, wo wir auch beim Thema Social Media und Kommentarspalten und Verbrechen sind. Es gab einen Femizid vor kurzem, da hat ein 19-Jähriger, der auch irgendwie einschlägig vorbestraft war, ich glaube auch irgendwie rechtes Spektrum, bevor es jetzt wieder irgendwie heißt, das war bestimmt ein Migrant oder so, seine Ex-Partnerin vor ihrer Schule attackiert mit dem Messer und zumindest schwer verletzt, ich glaube erstochen. Und ein 30-Jähriger, der das irgendwie gesehen hat, wollte eingreifen und wollte helfen, hat Zivilcourage gezeigt und ist dann selber ums Leben gekommen. Und das ist natürlich traurig, dass sein Mut und seine Courage ihm diesen Ausgang gebracht hat, ihn den Tod gebracht hat, ne, das Schlimmstmögliche. Aber ich möchte trotzdem den Hut davor ziehen, dass er versucht hat zu helfen. Und ich bin hier oft bei der Traueranzeige von seinem Fußballverein, dem Friedrichshagener SV, und ich möchte sagen, Philipp Perl, genannt Perle, du scheinst ein ganz großer Typ gewesen zu sein. Es tut mir unheimlich leid, dass du deinen Mut mit deinem Leben bezahlen musstest, aber wir brauchen mehr Perlen.
Ja, Word. Kann ich mich nur anschließen. Jo. Genau, mehr habe ich nicht. Track der Woche, ich höre im Moment unheimlich viel Falco. Ich weiß nicht, warum.
Das kann man auch nicht erklären.
Keine Ahnung, warum. Hat mir irgendwie, landet das plötzlich shuffle-mäßig da. Und dann habe ich gedacht, oh, geil, Falco, habe ich lange nicht gehört. Und seitdem bin ich wieder voll drin.
Ich höre momentan unheimlich viel so Oldschool-Techno. Ist dir das mal aufgefallen, dass man, wenn man älter wird, irgendwann wieder bei so Sachen hängen bleibt, die man so als Kind oder Jugendlicher gefeiert hat? So ein Stück weit zumindest.
Bin noch nicht wieder bei Wolle Petri angekommen.
Den habe ich auch nie gefeiert, Gott sei Dank. Aber Techno, doch, war so meine, Techno war so meine erste große Liebe musikalisch. Und ich höre jetzt so ganz, ich grabe so ganz viel alte Mucke wieder raus und höre das so. Und gerade eben, bevor wir aufgenommen haben, so als um mich in Stimmung zu bringen, hatte ich Stella von Jam & Spoon und das ist einfach ein großartiges, großartiges, großartiges Lied.
Musik ist zeitlos, ne?
Ja, und also. Musik löst einfach so viel in uns aus, ne? Kein anderes Medium, außer vielleicht so olfaktorischen Medien, also Gerüchen, verschiedenen Gerüchen, sind so stark mit unserem Erinnerungszentrum verknüpft, wie eben so dieses Audio Medium, also Musik, Stimmen, Geräusche, das holt Dinge in uns hervor, die wir schon vergessen haben teilweise.
Krassestes Erlebnis, was ich dazu hatte, wir sind als Kinder immer an den gleichen Ort nach Italien gefahren. Also Papa hat in seinem Postbeamten-Dasein, und da schließt sich der Kreis, glaube ich, seinen Jahresurlaub immer komplett am Stück genommen. Und wir sind dann einfach mit drei Kindern auf der Rückbank ohne Klimaanlage 12 Stunden.
Geil.
Das zum Thema Nachtfahren. Ne? Wir sind nämlich auch immer nachts losgefahren, weil Papa immer gesagt hat, 12 Uhr müssen wir an Mailand vorbei sein. Warum auch immer. Aber das war so, das war ein Dogma. 12 Uhr mussten wir an Mailand vorbei sein. So, und wir sind als immer in dem gleichen Ort gewesen. So, und dann bin ich das letzte Mal da gewesen, 1997. Und dann war ich 2015 wieder in diesem Ort, weil wir in der Nähe auf dem Campingplatz waren. Und ich gehe in die Altstadt rein und es riecht hundertprozentig genau so, wie es immer dort gerochen hat. Das fand ich so unglaublich, ne? Ich war
geil, ja,
kurz überschlagen 18 Jahre lang nicht da und ich gehe da rein und ich erkenne diesen Geruch dieser Altstadt sofort. Das war ja crazy. Absolut crazy, wirklich.
Crazy.
Ja.
Ja, das erkennt man sofort, ja. Zum Thema Nachtfahrten, ich bin als Kind dann auch immer irgendwie, wenn wir irgendwo hingefahren sind zu meinen Großeltern oder zu, weiß ich nicht, wir hatten so Bekannte in Norddeutschland oder einfach, wenn wir so innerhalb von Deutschland oder Holland, also um Deutschland herum unterwegs waren, wir sind mit dem Auto gefahren, dann auch immer nachts, und ich war ja fast 9 Jahre lang Einzelkind Und dann sahen meine Nachtfahrten immer so aus, dass eine, die halbe Rückbank umgelegt war hinterm Beifahrersitz. Dann wurde so eine Matratze reingelegt, quasi auf diese umgelegte Rückbank und in den Kofferraum. Da lag ich dann mit auf dieser Matratze mit einer Decke und mit einem Kissen. Auf dem Restkofferraum und auf der anderen Rückbank war unser Gepäck. Und ich hatte Kopfhörer auf mit meinen Kinderkassetten, lag in diesem improvisierten Bett und habe dann so aus dem Heckfenster vom Kombi quasi in den Sternenhimmel geguckt.
Mega
so
geil.
So sahen meine Urlaubsfahrten aus als Kind. Und das ist halt einfach so eine geile Erinnerung. Hm. Und dann so ein selbstgeschmiertes Fleischwurstbrötchen. Geil, Alter.
Mega.
Beste.
Ich finde das immer total schön, dass man solche Erinnerungen hat.
Ne? Ja, toll. Das ist auch schön. Das ist wirklich schön. Ich finde auch, man muss da ab und zu mal drin graben und irgendwie so schöne Erinnerungen auch einfach mal bewusst rausholen.
Ja, geht mir genauso. Also ich hatte jetzt beim Umzug, hatte ich Fotoalben dann wieder in der Hand und habe die natürlich dann aufgeschlagen, bevor ich es in die Kiste getan habe und bin so richtig in in den Erinnerungen geschwelgt und habe gedacht so, ach krass, ja. Guck mal, da waren wir in der 5. Klasse in Frankfurt am Flughafen und sowas. solche Fotos waren da drin, ne? Aber auch die ganzen Urlaubsbilder. 80er Jahre Italien ist für mich sowieso der absolute Peak der Menschheit gewesen. Besser wird's. Ne?
Ja, ja.
So, das war einfach, das war perfekt.
Ja, 80er Jahre war auch teilweise illegal vom Style her. Ne? Wenn ich dann irgendwie so Urlaubsfotos gucke mit meinen Eltern, mein Vater mit seinem Schnurrbart und seiner scheiß Speedo-Badehose, das ist halt eigentlich verboten. Ne? Das geht eigentlich nicht.
Ja.
Ja, gute Zeiten.
Die Badehosen waren schon deutlich kürzer.
Ja, die war quasi nicht vorhanden. So, das ist.
Ja. Ach, schön. So, in diesem Sinne, mein Lieber.
In diesem Sinne, ich danke dir vielmals für deinen Einsatz. Und ja, dann viel Spaß beim restlichen Umzug. Ich habe gehört, morgen kommen die Möbel. Ich wünsche viel Erfolg beim Aufbauen.
Yes, wir lassen aufbauen.
Okay.
Genau. Aber ich,
die feinen Herrschaften.
Ja. Das Gute ist, ich bin nicht da. Ich bin ja wieder arbeiten. Also, die sollen einfach machen.
Aber auch da wünsche ich dir viel Spaß an der neuen Schule. Komm gut rein.
Yes.
Und cooles Kollegium, coole Schülerinnen und Schüler wünsche ich dir.
Danke.
Starte gut.
Mach's gut da draußen.
Ciao.
Ciao.